Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Es ist auch im Moment, ist diese Gesellschaft sowas von durch den Wind, dass du auf einmal auf Applaus aus einer Ecke bekommst, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und da bin ich, was das angeht, da bin ich wirklich kompromisslos, weil ich habe auch bei der letzten Landtagswahl vor einem Jahr, habe ich mich auch zur AfD geäußert, ne? Und hatte dann auch im Publikum Leute, die entsprechend reagiert haben.
Wirklich?
Weil natürlich habe ich bei mir im Publikum auch manchmal einen von der AfD sitzen, der den ganzen Abend auf verliebte Jungs wartet. Und aber dann entsetzt ist, weil ich ihm vorher noch ein paar ganz andere Sachen um die Ohren haue. Und dass die dann sauer sind, das kann ich schon verstehen. Gut, aber dann sind sie auf dem falschen Konzert. Tut mir leid.
Da muss ich aber jetzt mal, hart reingrätschen. Zur Ehrenrettung von verliebte Jungs. Das ist ein Lied, das haben AfD-Leute nicht verdient. 1, 2, 3, 4. Hallo, liebe Zuhörer der NBE, der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge ist endlich wieder bereit. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich so dermaßen gefreut habe. Ich versuche eigentlich schon, bevor es diesen Podcast gab, ein Interview mit ihm zu machen. Und wir hatten da mal so kurz Kontakt und haben so ein bisschen so, da hatte ich noch gedacht, ich würde eine andere Sendung machen. Und da hat er mir freundlicherweise eine meiner brennendsten Fragen beantwortet über einen seiner größten Hits. Und da werden wir heute auch unter anderem drüber reden, aber noch über 27.000 Sachen mehr. Herzlich willkommen, Purple Schulz.
Das war eine schöne Einladung. Hallo. Freue mich, dass ich hier bin.
Ich auch, total. Also es ist ja, wie gesagt, wir hatten ja, es gab ja nie einen Lockdown, aber als das so losging, dass man nicht mehr so raus konnte, da hatte ich mal überlegt, so einen Podcast zu machen, wo es um Popkultur geht, und da hatte ich mal Kontakt mit dir aufgenommen und du warst sofort am Start und hast gesagt, ja klar und so, lass doch irgendwie mal reden und so. Das fand ich sehr beeindruckend, dass du da so Bock einfach auch drauf hast.
Ja,
so.
Vielleicht kann man ruhig noch dazu sagen, dass wir zwei miteinander gesprochen haben und uns dann auch verabredet haben. Und das auch für mich total easy war, auch hier vorbeizukommen bei dir, weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du bei mir um die Ecke wohnst. Ja. Nämlich, ich komme ja nun wirklich, ich wohne ja mit Blick auf den Dom, ein bisschen auf dem Land, aber 18 Kilometer vom Dom weg.
Ja.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, du wohnst in Bonn. Und da habe ich gedacht, da kann ich heute noch meine ganzen Arbeiten fürs Radio machen und fahre ich abends rüber zum Nils.
Ja.
Und dann stellte sich am Tag vorher raus, nee, Pustekuchen, das ist in Berlin. Das hat dann zeitlich nicht geklappt. Aber jetzt bin ich hier.
Jetzt bist du da, genau. Eines der Prinzipien der Nils-Bokeberg-Erfahrung ist, dass wir es unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen. Deswegen fragen wir auch vorher immer, was sie gerne so für Snacks oder so hätten. Bei dir war es Feltens und Gouda und einen schönen Gouda. Deswegen haben wir das auch besorgt für dich.
Ich stelle das mal kurz hier hin. Wunderbar.
Zur Verfügung hast. Hier hast du einen schönen Käseblock.
Und ich möchte auch nicht auslassen, dass ich ja auch noch was mitgebracht habe, nämlich diese wunderbaren Makronentörtchen, die es nur hier in Berlin gibt. Beim Bäcker, wie heißt er, Sieber?
Ja.
Siebert, die habe ich im, wir haben eine befreundete Veranstalterin besucht. Das war ein ganz berührendes Erlebnis, weil das war ihre Geburtstagsfeier und ihr Onkel, den sie 35 Jahre nicht gesehen hatte, der kam an aus Berlin und er hatte diese Makronentörtchen dabei. Und das war im Saarland.
Ja.
Und ist erst ein paar Wochen her und da habe ich mich so in diese Törtchen verliebt, dass ich mir die Tüte habe geben lassen von ihm. Und dann sind wir da heute noch hier vorher vorbeigefahren, um diese Makronentörtchen zu holen. Also die sind sehr, sehr lecker.
Und das Lustige ist, dass das ein Bäcker ist, wo ich seit ein, zwei Jahren super oft hingehe, weil Maria, meine Frau, da ihr Büro um die Ecke hat. Und ich da immer einen ausgehe, boah, toller, endlich mal ein richtiger Bäcker in Berlin und so, weil hier gibt es oft so Drissbäcker, wo das so, nur so Aufbackzeug ist und bei dem merkt man so sehr frisch alles und da ist immer viel los und jetzt bringst du mir ausgerechnet von dem Bäcker Törtchen mit, das fand ich super.
Die du aber bis jetzt noch nicht kannst.
Das stimmt, die kann ich bis jetzt
noch nicht. Und das ist natürlich, so ist das halt
im Leben. Ja, so ist das im Leben. Apropos so ist das im Leben, wir machen, was wir auch immer machen, ist, dass wir unseren Gästen, dass wir versuchen herauszufinden, wir könnten so Vorbilder oder Idole oder manchmal auch ein Schwarm von unserem Gast gewesen sein. Bei dir ist das nicht so einfach rauszufinden, wer ein großes Idol von dir ist. Deswegen sind wir einen sehr einfachen Weg gegangen und haben dir ein Bild von John Lord hier hingestellt, der nämlich seines Zeichens der Organist von Deep Purple war.
Ja.
Und der quasi, im Grunde genommen ist der Mann ja für deinen Spitznamen verantwortlich.
Ja, weil nun muss ich dazu sagen, ich war jetzt gar nicht so der große Deep Purple-Fan. Ja. Natürlich habe ich das damals gehört, als die alle Sachen rauskamen. Aber ich war halt immer ein Orgelfan und John Lord war halt für mich, was die Orgel anging, damals ein Idol. Ich war ja da 13, 14 Jahre alt und das war vor allen Dingen Child in Time, was es mir angetan hatte und das hat ja so ein sehr einfaches Orgel-Intro. Und das konnte ich dann schon mit 13 spielen, aber ich hatte keine Orgel. Und deswegen bin ich mir in ein Orgelgeschäft gestiefelt und hab mich da eine große Hammond gesetzt, die hätte ich mir nie leisten können.
Ja.
Und dann bin ich den Verkäufern sowas von auf den Sack gegangen, weil ich immer dasselbe Stück gespielt habe. Und so habe ich halt den Spitznamen Purple bekommen. Da war ich noch wirklich 13 Jahre, aber schon lange Haare und so.
Ja.
Und so kam es ja.
Das ist ja auch.
Und der Zufall wollte es, dass dann mein damaliger Drummer, der Bert Smark, der ist dann mit John Lord auf Tour gewesen.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Ist ja lustig. Mhm. Das ist ja auch, heutzutage ist ja in Gitarrengeschäften zum Beispiel verboten, Stairway to Heaven zu spielen.
Genauso muss das damals, ja, genauso. Und im Nachhinein schäme ich mich natürlich auch. Aber so bin ich halt zum Namen gekommen und es hat gut.
Bis heute gehalten. Aber es ist natürlich, ich meine, Deep Purple war ja so eine Band, also gerade die Orgel von John Lord. Im Grunde genommen kann man ja sagen, dass so die Hälfte der Songs, die Deep Purple jemals gemacht haben, einfach um diese Orgel herumgebaut wurden. Also das ist schon so ein sehr dominantes Instrument in den Songs gewesen.
Ja, und John Lord hat ja da, hat die Orgel ja richtig fauchen lassen, wie eine Katze. Das war schon irgendwo phänomenal, was er aus der Orgel rausgeholt hat. Und für mich war das in meiner Jugend, war Musik ja auch so was ganz Besonderes, weil da auf einmal all diese neuen Klänge entstanden, mit E-Gitarren, mit Jimi Hendrix hat Sounds auf einmal auf der Bühne gehabt. Das war für uns alles Neuland. Oder ja, als dann später der ganze Prog-Rock kam mit Yes und so. Das war, da war Musik einfach etwas unglaublich Überwältigendes, Großartiges, wo es immer wieder neue Dinge zu entdecken gab und ja, wo man ganz viel ausprobiert und das war einfach eine großartige Zeit. Und in der Zeit groß zu werden, mit dieser Musik sozialisiert zu werden, das ist für mich im Nachhinein immer noch ein Riesengeschenk.
Ja, das ist, also klar, wie du sagst, das ist ja eine Musik, die wahnsinnig zelebriert wurde auch. Und aber es waren ja auch super oft dann Lieder, die auch 27 Minuten gedauert haben. So.
Ja, meine Lieblingsplatten, das waren Doppelalben, auf denen waren 4 Stücke drauf.
So ein Stück pro Seite quasi.
Ja.
Weil das wurde dann immer so ausufernd und das war ja auch, da wurde auch viel gekifft und so, da hat man dann, ist man auch mal auf so einem Riff hängen geblieben als Band und so.
Ja, wobei Drogen und Musik, das hat bei mir nie geklappt. Ich habe Grateful Dead auch vor dem Hintergrund nicht verstanden. weil ich habe auch meine Drogenerfahrung, aber das hat bei mir nie funktioniert, weil wenn ich Drogen genommen hatte, dann konnte ich mit den Instrumenten nichts mehr anfangen. Setzt bei mir was aus.
Das fand ich faszinierend, das habe ich gelesen, das hast du in einem Interview, ich glaube bei Lanz oder so, erzählt, dass du so LSD genommen hast und dann war das Problem, deswegen hast du dann auch aufgehört damit, dass für dich die Tastatur vom Klavier keinen Sinn mehr gemacht hat. Das, also du hast da drauf geguckt, hast einfach gedacht, das ist alles
Quatsch. Ja, ich wusste nichts mehr damit anzufangen.
Aber
wobei ich wollte beim Lanz nicht über meine Drogenzeit reden, das ist nur deswegen passiert, weil ich bin extra früh hingeflogen, weil ich wollte eigentlich mit dem Markus Lanz noch was zusammen spielen.
Ja.
Das war sein Wunsch und dafür hätten wir proben müssen. Deswegen habe ich einen sehr frühen Flieger genommen. Der fiel aber aus. Der nächste Flieger fiel auch aus. Dann fiel wieder einer aus. Im vierten habe ich dann, der flog dann.
Ja.
Und als ich dann da ankam, bin ich wirklich vom Flieger raus, in die Maske, rein ins Studio und los ging die Sendung. Wir konnten uns noch nicht mal richtig guten Tag sagen.
Ja.
Und ich musste dermaßen pinkeln, weil ich natürlich in der ganzen Zeit Wasser getrunken habe, ohne Ende.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie den Faden verloren. Und ich weiß gar nicht, wie wir dann auf dieses Thema gekommen sind. Ich wollte da gar nicht hin und es war auch gar nicht Sinn und Zweck meines Erscheinens.
Ja. Wie ja manchmal so ist, ne?
So ist es, ja.
So kommt er manchmal zusammen. Ich fand es so lustig, weil dann wurden so im Nachhinein so Schlagzeilen daraus gemacht. ich war auf LSD im Dom und so, was ja, so.
Papa Schulz, Drogenbeichte bei Land.
Naja, genau. Aber wenn du halt in Köln wohnst, bist du halt immer im Dom irgendwie.
Ja, quasi. Erstens bist du sowieso öfter mal im Dom, ne? Und
hast du dann quasi hinter dir gelassen, weil du einfach gemerkt hast, dass das für dich keinen Sinn, also dass es für dich nicht in Verbindung gebracht werden kann mit Musik quasi.
Ja, also es hat mich da, also am Anfang hatte das noch irgendwie, waren das noch so teilweise bewusstseinserweiternde Erfahrungen, aber so Sachen wie Kiffen haben mich immer wahnsinnig müde gemacht und ich habe keine Energie drauf bezogen. Ja. Also ich ziehe mehr Energie aus dem frischen, frisch gezapften Pilz vom Auftritt so und dann auf die Bühne und dann habe ich gute Laune und dann kann ich auch vorher müde sein, aber in dem Moment, wo ich dann auf der Bühne bin, dann bin ich zu 180% da.
Ja. Bei mir ist das so, ich trete auch noch manchmal auf, so mit Podcast oder so, ich werde automatisch, also mein Lampenfieber äußert sich in Müdigkeit. Ich bin, sobald ich auf der Bühne bin, bin ich an, aber kurz bevor, so 5 Minuten bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich nur am Gähnen und bin wirklich so und denke, oh mein Gott, wo ist meine ganze Energie hin?
Ja, aber ist das Lampenfieber?
Ja, also so eine Art Lampenfieber ist halt quasi die Nervosität, die äußert sich bei mir darin, dass ich komplett runterfahre.
Aber das ist doch eigentlich, ist das doch wunderbar, wenn man kurz vorher nochmal alle Energien so richtig runtersacken lässt und dann mit dieser inneren Ruhe auf die Bühne geht und dann paff, im Scheinwerferlicht dann auf einmal da ist und den Leuten was bieten kann.
Das
also ich finde das, also Lampenfieber habe ich ja auch nie gehabt, das ist ja auch ein Geschenk. Also bei mir macht die Bühne großen Spaß. Ja. Mir macht das großen Spaß, vor Leuten etwas zu machen, sie zum Lachen zu bringen. Mir macht es auch Spaß, sie zum Weinen zu bringen. Sag ich mal ganz ehrlich. Ja. Also mir macht es Spaß, diese emotionale Achterbahnfahrt mit denen zu veranstalten und die halt in Gefilde zu führen, wo sie vielleicht von selber gar nicht rein kämen. Und das ist einfach ein großes Geschenk, ja. Und darauf freue ich mich ja jeden Abend.
Ja, ich meine, es gibt ja auch Künstler, die wirklich unter Lampenfieber leiden, die dann
Durchfall, kommen nicht vom Klo runter, es ist grauenhaft, was ich da auch schon alles erlebt habe, aber ich habe da zum Glück nicht.
Ja, ja. Kann man echt 3 Kreuze machen, dass einem das nicht so geht. Du hattest dann auch relativ früh erste Bands. Eine deiner ersten Bands, soweit man das irgendwie in Erfahrung bringen kann, hieß D'accord und war eine Proc-Band. Da hast du richtig so, ja, das also, sind eben diese 27 Minuten
Songs. Das waren halt unsere Vorbilder, die frühen Genesis, Yes, Gentle Giant, also Leute, die wirklich unfassbar ein unglaubliches musikalisches Wissen haben, musikalische Virtuosität besitzen. Und da war natürlich dieser Anspruch, lag weit über unserem Talent damals, das sage ich ganz offen. Aber wir haben uns halt schon an diesen Sachen versucht und mit anderen Takte auch gespielt, 7/8 oder 11/8 oder was weiß ich, was das alles gab. Und das war toll. Also bis ich angefangen habe, überhaupt Stücke nachzuspielen, das hat ewig gedauert. Also das kam erst viel, viel später, als wir irgendwie mal mit der Musik Geld verdienen wollten. Ja. Da haben wir dann 1978, glaube ich, eine Oldie-Band gegründet, die nur Sachen aus dem Beatclub der 60er spielte. Ja. Und das waren damals schon Oldies, ne? Also das waren die Small Faces, Who, Stones, Beatles und sowas. Und lagen da gerade mal 10 Jahre dazwischen. Also ist eigentlich auch keine große Zeitspanne.
Ja.
Aber da haben wir dann habe ich angefangen, überhaupt solche Stücke mal nachzuspielen und und damit konnte man dann wirklich auch ein bisschen Geld verdienen damals.
In Köln gab es ja auch irgendwie genug Läden und so in dem Umland, ne, wo man dann so spielen konnte und so wahrscheinlich.
Ja, es gab nicht so viele. Man musste schon Umland mit einbeziehen und so was. Köln war ja jetzt, war zwar so Anfang der 70er, Ende der 60er eine Stadt, die großartig war im Aufbruch, was so den ganzen Kunstbetrieb anging. Ja. Aber an Spielstätten gab es noch nicht so viel. Es gab eine tolle Kneipenszene. Ich meine, es gibt nirgendwo so viele Kneipen wie in Köln. Mit dem Spielen, da gab es halt so ein paar Dinger. Da spielte man dann halt auch vielleicht mehrmals im Jahr.
Ja. Und du hast mal erzählt, also es gab dann so ein paar Radiosendungen auch, die man damals nicht verpassen durfte, oder auch so Sender, BFBS oder so, das war ja britisches Soldatenradio quasi, ja, ja, für die stationierten Soldaten, wo wahnsinnig moderne Sachen liefen. Das kann ich mich sogar, ging noch bis in die 80er, also kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass man immer versucht hat, BFBS reinzukriegen, mhm, und so. Radio Luxemburg, dann Mel Sundog mit, wie ist der, Diskothek im WDR und so.
Oder Niete.
und was hat man noch? Achso, Sexauer im Saarländischen.
Manfred Sexauer, die Hitparade vom SR, ja.
Genau, ja,
ja,
genau. Also so, also Radio war ein total wichtiges Medium. Was ich so interessant fand, ist, es gab wohl eine Sendung, hast du irgendwo erzählt, im WDR in den 70ern, die hieß Rockstudio, wo so, ja, Nachwuchs vorgestellt wurde quasi.
Ja, das war eine tolle Sendung, die fand ich, das war echt klasse damals. Wolfgang Neumann Junior, der hat später war der Unterhaltungschef beim ZDF. Ja. Der hat damals jungen Bands aus dem Rheinland irgendwo halt die Gelegenheit gegeben, mal in Studio überhaupt reinzukommen, ins WDR-Studio. Ja. Und das war ja wirklich noch, da kamst du ins Studio und die Tontechniker hatten noch weiße Kittel. Das war so früh wie früher in der Abbey Road. Ja. Da habe ich dann meine erste Produktion gemacht. Ja, habe ich zum ersten Mal in einem Studio gesessen. 77 war das, glaube ich.
War das noch mit D'accord oder war das dann?
Das war mit D'accord, ja, ja.
Und da durftet ihr dann ein, zwei Songs mal
professionell aufnehmen? Durften zwei Songs richtig aufnehmen.
Ja. Das war natürlich geil.
Das war schön, durch mit Flügel und Hammond. Da stand sie dann wieder, die große Hammond. Ich habe in meinem ganzen Leben nie eine einzige Hammond besessen, aber das war halt immer schön.
Ja, das stelle ich mir super vor. Und gab's denn dann, also wenn das so 77 war, du sagst 78, habt ihr so auch mit den Oldies angefangen und so, gab's da so einen Moment, wo ihr mit D'accord gedacht habt, okay, jetzt geht's ab, jetzt wird's.
Na, es gab da irgendwie sowas wie einen fließenden Wechsel. Also ich sag ja, ich bin 72 in eine Band eingestiegen und die habe ich eigentlich nie verlassen, weil um mich rum hat sich immer das Umfeld verändert, ne? Irgendwann fingen wir dann, haben wir halt diese andere Band noch gegründet, um die Oldies zu spielen. Ja. Wieder waren wir ein paar andere Musiker auch dabei.
Wie hieß
und dann habe ich,
die?
Das war Leo Löss Original Oldie Quartett. Es gibt so, wir haben sogar ein Album aufgenommen mit den Sachen. Ja, ja, wir haben mal auf dem Geburtstag des damaligen EMI-Chefs Helmut Fest gespielt. Und er hat gesagt, Purple, das war so toll, ich mache eine Platte mit euch, ich bringe euch ganz groß raus. Und ganz groß raus hat er nicht gesagt. Aber der hat dann wirklich, dann haben wir bei der EMI dieses Album aufgenommen und ich habe das neulich nochmal in einer Kneipe in Brandenburg gehört. Da lief das im Hintergrund und ich dachte nur, boah, das ist ja echt irre. Das geht richtig gut ab. Das war richtig klasse. Und wie gesagt, jetzt nochmal zurück zu diesen Bands. Also diese Band D'accord, die fing halt irgendwann an, Deutsch zu singen. Und dann haben wir uns umbenannt und dann wurde daraus also die, ja, eigentlich hatten wir uns noch gar nicht umbenannt. Das gibt also diese ganze, es ist eine unglaublich verworrene und komplizierte Geschichte, wie wir dann zur neuen Heimat wurde und aus der wiederum Purple Schulz wurde. Ja. Wobei es den Purple Schulz seit 1956 gibt, muss ich immer noch dazu sagen. Und wir benannten uns dann um in neue Heimat, weil zur gleichen Zeit, das war glaube ich 82, da gab es einen Neue Heimat-Skandal. Ja. Die Neue Heimat war so eine große Baufirma. Mhm. Im Zuge dieses Skandals wurde eine Single gemacht, die hieß Ich baue dir ein Schloss, ein alter Heinti-Titel. Ja. Der wurde damals von verschiedenen Musikern von BAP eingespielt, unter anderem BAP-Leute dabei und Wolf Mahn hat den gesungen damals. Und das wurde echt ein kleiner Hit. Und zur gleichen Zeit war ich gerade mit meinen Jungs im Studio, wir arbeiteten an unserem ersten Album. Und das war jetzt, diese beiden Musikprojekte waren beide beim gleichen Verlag. Ja. Und der Verlag hätte gerne gehabt, dass es nun auch ein Album gibt zu dem Hit, der gerade in den Charts ist. Ja. Und dann wurden wir gefragt, ob wir uns nicht einfach Neue Heimat nennen wollen. Und da haben wir gedacht, wir sind jetzt ganz schlau und haben gesagt, ja, wenn wir den Namen annehmen, dann können wir schon mal sagen, wir hätten schon mal eine Single in den Charts gehabt. Das war völliger Blödsinn. Gut, wir haben uns darauf eingelassen. Das Album hat sich natürlich nicht verkauft und das war damals noch bei der Metronom, Gott hab sie selig. Und dann haben wir ein zweites Album gemacht und das war das Album Hautner und da war Sehnsucht drauf. Ja. Und auch dieser Hit schlummerte dann wirklich erstmal anderthalb Jahre auf diesem Album rum, bis aus ihm ein Hit wurde.
Ja.
Und es ist schon eine etwas verrückte Geschichte, wie das alles damals bei uns angefangen hat und zusammenkam. Naja, irgendwann wurde daraus ein Hit, und aber gleichzeitig stiegen dann der Bassist und der Keyboarder aus, und ich war nur noch mit Josef Pieck, dem Gitarristen, und Dieter Hoff, dem Drummer, zusammen. Und wir hatten schon das Album Verliebte Jungs komplett fertig als Demo.
Ja.
Und das haben wir dann zu dritt veröffentlicht.
Ja, stimmt, ihr seid auch zu dritt auf dem Cover, ne?
Genau, so wie Talk Talk damals auch immer zu dritt waren.
Ja, sehr gute Referenz.
Ja.
Bei Sehnsucht, dieser Überhit, da war es so, habe ich irgendwo gelesen, dass quasi es gab die Albumversion davon und du wolltest die aber nicht performen, also sozusagen nicht wahrscheinlich in der Hitparade oder sonst wo öffentlich so aufführen, weil die so super emotional war. Und deswegen habt ihr den dann irgendwie nochmal aufgenommen, um den sozusagen als Single auch veröffentlichen zu können oder so.
Ja, man muss das zu Folgendes wissen. Also der Song Sehnsucht, der war erst erstmal nur ein Playback, das unser Bassist, der Hagi, damals geschrieben hat. Also die Musik, reine Musik.
Ja.
Und ich habe einen Text auf diesen Song geschrieben, der kam eigentlich sehr intuitiv zu Papier. Und es ist ja auch mehr ein Text, der aus Schlagzeilen, nicht aus richtigen Sätzen besteht, sondern aus Headlines eigentlich.
Ja.
Und dann kam der Moment, wo ich diesen Song zum allerersten Mal im Studio gesungen habe. Und in dem Moment sind bei mir, ja, sind aus diesen Headlines in meinem Kopf auf einmal Geschichten geworden, weil ganz viele Gefühle von die sehr, sehr tief unten verschüttet waren, beim Singen hochkamen. Ja. Singen ist ja eine hochemotionale Geschichte, da passiert ja was mit dir.
Ja.
Und Singen ist auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Deswegen ist das so eine schwere Zeit gerade, wo keiner irgendwo im Theater oder im Konzertsaal mitsingen darf. Ne? Weil Singen stärkt eigentlich das Immunsystem ganz enorm.
Ja.
Aber es macht auch was mit uns. Das muss man jetzt einmal mal sagen.
Das ist halt schön eingießen.
Ist das ja schön hier. So. Und ja, dann kamen all diese Gefühle hoch und die haben bei mir auch die Tränen rausgeschossen. Da sind mir wirklich die Tränen rausgeschossen. Ja. Und als es dann hieß, übrigens wirklich erst anderthalb Jahre später, meine ich, also als es dann hieß, da machen wir eine Single draus, da habe ich dann gesagt, ich möchte nicht mit diesen Tränen, die auf dem Album drauf sind und mit denen ich auch auf dem Album leben kann, weil ich bin davon ausgegangen, es verkauft genauso schlecht wie das Album davor. Ich habe halt gesagt, wenn ihr wirklich daraus eine Single macht und das Ding richtig promotet bei der EMI, dann möchte ich die Nummer gerne nochmal neu singen, weil ich möchte diese Tränen nicht nachher in der ZDF-Hitparade irgendwo vor der Kamera reproduzieren müssen oder in irgendeiner Fernsehshow abends damit konfrontiert werden, weil es nutzt sich ja dann auch ab.
Ja.
Also das ist nicht mehr die wahre Emotion, die dann da ist. Es wäre dann irgendwo ein Schauspiel.
Ja.
Und ja, so haben wir es dann auch gemacht. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung, weil es wurde ja wirklich ein Top-10-Hit.
Ja. Aber dann hatten die Leute ja damals sogar schon quasi so einen extra Bonus, weil es einmal diese Albumversion gab und die Single-Version quasi von dem Song. Habt ihr den auch musikalisch dann nochmal, oder war das gleiche Playback quasi?
Das war das gleiche Playback, ja. Der Song hat sich aber natürlich im Lauf der Jahre immer wieder ein bisschen verändert, und wenn ich ihn heute spiele, gehört er immer noch für mich zum Highlight des Programms. Ich habe ihn bis jetzt auch mit Ausnahme von vielleicht 8 Shows immer gespielt, wenn ich auf der Bühne war. Man würde mich auch steinigen, wenn ich ihn nicht spielen würde. Aber für mich ist er hat sich nie abgenutzt.
Ja, das finde ich das Tolle daran.
Und ich habe ihn jetzt vor 2 Jahren erstmals dann in der ganz neuen Version auf dem Klavier gespielt. Das habe ich in all den 35 Jahren davor nicht gemacht. Und das ist auch eine irre Geschichte, weil der Song hat so viele verschiedene Gesichter schon gehabt in all den Jahren. Und er hat trotzdem nie seine Geschichte verloren dabei. Und er hat nie seine Intensität verloren dabei. Mhm. Und wenn ich ihn heute spiele mit meinem Gitarristen, dann haben wir wirklich nur eine Gitarre, eine 12-seitige, meine Mundharmonika und meine Stimme. Und das reicht völlig aus, um all diese Bilder in den Köpfen der Leute entstehen zu lassen. Und das ist so irre, das zu beobachten, was da jeden Abend passiert. Das ist schon verblüffend.
Das glaube ich. Es ist halt einfach die Kraft eines starken Songs. Die Kraft, die so ein starker Song hat.
Also. Ja, und das ist mir vor allen Dingen auch wieder aufgefallen, als ich hier in Berlin mit meinem Sohn zusammen das Video gemacht habe zu der ganz neuen Version. Da haben wir auch gesagt, wir müssen diesen Song jetzt einfach nur neu aufzunehmen und rauszubringen, das ist es nicht. Wir müssen, wenn wir das Video dazu machen, müssen wir im Prinzip eine Situation schaffen, die identisch ist mit der, die ich damals hatte im Studio, als ich 30 war. Und Quatsch, war ich da überhaupt 30?
Was denn schön,
ne? Nee, ich war 27. Und das heißt, ich muss eine Situation haben, dass ich mit der Kamera alleine bin, wie ich mit meinem Mikrofon damals alleine war. Und wir haben auch gewusst, wir müssen das in einem Take machen. Ja. Und wir haben es in einem Take gemacht, der ist umgeschnitten und es ist der erste. Ja. Und wir haben danach nichts mehr dran gemacht. Ja. Und deswegen ist das auch ein starkes Video geworden, dem man sich auch so nicht entziehen kann. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Dass das Gefühl, was du zeigst, es muss authentisch sein. Ja. Nichts Dargestelltes oder sowas. Es muss authentisch sein.
Warst du mehr Beatles oder mehr Stones?
Ich war beides.
Man kann nicht beides sein.
Doch, man kann beides sein.
Nee, es geht nicht.
Man kann beides sein.
Es ist einfach verboten. Es ist einfach verboten, beides zu sein.
Also die Beatles haben mir mehr Inspiration geliefert als die Stones. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Ja. Das ist keine Frage, weil die Beatles waren viel experimenteller als die Stones.
Ja.
Die Stones haben es dann natürlich auch versucht, so mit 2000 Light Years from Home.
Ja.
Da merkt man schon, dass die Beatles damals ein bisschen auch die Vorbilder der Stones waren in so einer gewissen Phase. Man versuchte sich, aber man hat eben alles Mögliche ausprobiert in der Zeit. Und das ist das Schöne. Ja. Das finde ich auch klasse. Aber die Beatles haben natürlich, die Beatles werden immer die Größten bleiben. Und das ist einfach so unglaublich, was sie an Musik hinterlassen haben. Wie viele Hits, wie viele grandiose Songs. Und ich habe neulich noch ein Konzert gespielt, wo es um Beatles-Songs ging, da habe ich einen Künstler begleitet, hatte ich auch ein Set in seinem Programm, das um die Beatles ging, und habe ich mir auch ein paar Songs ausgesucht, die ich immer mal gerne spielen wollte. Und bei der Auseinandersetzung mit den Songs habe ich wieder gemerkt, was das für großartige Nummern sind. Ne?
Was waren das für Songs? Weißt du noch?
The Long and Winding Road hatte ich mitgenommen. Was habe ich noch?
Hast du ein Lieblingsalbum von den Beatles?
Nee, eigentlich nicht. Es gibt auf jedem Album Songs, die ich total liebe.
Ja, weil für mich ist, ich liebe die Beatles auch wirklich abgöttisch, und für mich ist aber Abbey Road so die Platte, weil die mir so die Augen geöffnet hat. Ich habe die damals gehört, da war ich im Krankenhaus, weil ich Mandeln rausgenommen bekommen mit 17. Hat mein Bruder mir auf eine Kassette, auf die eine Seite Abbey Road, auf die andere Sgt. Pepper's aufgenommen, aber noch so ein paar andere Sachen ins Krankenhaus gebracht, irgendwas Modernes, so Nirvana, Helmet und so was, was ich halt so mit 17 hören wollte. Und dann diese Beatles-Kassette dabei, und dann war ich so, bist du doof, ich höre mir doch jetzt hier keine Oldies an, ne? Wie man halt so in der Pubertät irgendwie so ist. Und dann war aber irgendwie alles tausendmal gehört und mir war langweilig und ich lag da rum. Und dann habe ich die Abbey Road gehört.
Über Kopfhörer?
Genau, über Kopfhörer. Ja. Und da habe ich plötzlich gedacht, das ist ja...
Was da abgeht, ne?
Ja, was ist denn das?
Der Hammer, ne?
Die haben ja alles gemacht, was sie wollten. Also da ist ja vor allem, also mein großes Lieblingslied seitdem ist auch She's So Heavy, I Want You, dieser super rotzige, dreckige Blues, der auch so mittendrin abbricht und so. Wo ich gedacht habe, also wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, wie ich das zum ersten Mal gehört habe und das erste Mal kapiert habe, was das für eine Band war.
Ja, so. Und weißt du, ich habe die Analogs gesehen.
Ja.
Das sind diese Holländer, die diese Beatles-Aufnahmen wirklich komplett auf die Bühne bringen mit dem Original-Equipment. Und das ist so unfassbar, denn diese Songs galten immer als unspielbar. Ja. Und wie die das umsetzen, ist einfach großartig. Und ich hatte jetzt Tickets für den Oktober, für die Analogs in Köln, in Essen, wo sie das Weiße Album gespielt hätten. Ja. Ja, okay. Und das ist... Ja, es ist ein Jammer und im nächsten Jahr
wird ja bestimmt nachgeholt.
Es wird nachgeholt, aber ist natürlich klar, wenn es nachgeholt wird, ist ein Termin, an dem ich selber spiele. Deswegen ist für mich immer Konzert zu besuchen, ist gar nicht so einfach, weil ich eben oft selber auf der Bühne stehe. Ja. Aber die Analogs, die machen es so großartig und ich kann jedem nur empfehlen, der die Beatles nicht gesehen hat oder noch nicht kennt, schaut euch diese Konzerte an. Es ist echt der Hammer.
Ja, super. Das sind die haben quasi auch so als Bühnenbild so das Abbey Road Studio nachgebaut oder so.
Ja, es ist auf jeden Fall alles da. Sogar bei Maxwell Silver Hammer ist da so ein Amboss und ein Hammer. Da wird richtig, das ist, ich glaube, sogar der Original-Amboss. Ich glaube, der hat ihn gekauft von Abbey Road. Ne? Aber es gibt ganz tolle Bands und deswegen, ich ziehe auch meinen Hut wirklich vor Coverbands. Ne? Ja. Also zum Beispiel The Musical Box, eine kanadische Band, die sich dem Werk von Genesis, dem frühen Genesis gewidmet hat. Es ist so unglaublich, wie sie das 1:1 auf die Bühne bringen. Und ich habe diese Shows damals von Genesis alle gesehen. Also Lamp Lies Down, Foxtrot.
Und wahrscheinlich es ist wirklich, in der Sporthalle in Köln wahrscheinlich.
Der Hammer, in der Tonhalle in Düsseldorf zum Beispiel oder in der Philipshalle. Und das ist wirklich beeindruckend, wie die das machen.
Ja, super.
Für mich ist das immer, ich tauche immer ab in meine Jugend, ne? Wenn ich solche Bands dann sehe.
Ja.
Und deswegen, ich verstehe das auch ganz gut, wenn Leute dann bei mir ins Konzert kommen und sagen, ach, du hast uns wieder so in unsere Jugend zurückgeholt mit den Songs, weil das ist ja das, was Musik auch macht. Musik ist immer der Soundtrack unseres Lebens und wir verbinden mit der Musik ja viel weniger die Noten oder die Harmonien, sondern vielmehr den Kuss oder die Freundin oder die Haare der Freundin oder das Wetter am Strand von Domburg, weißt du, damals.
Das fand ich so schön, das hat Bernd Begemann.
Man muss es vielleicht sagen, Domburg ist ein kleiner Ort auf der südlichsten Halbinsel Hollands und da fahren alle Kölner immerhin. Wenn sie nicht gerade nach Renesse fahren. Da konnte man auch in den frühen 70ern schönste Haschisch kaufen.
Bernd Begemann hat das mal so schön gesagt. Der hat gesagt, dein Lieblingsfilm, den guckst du 5, 6, 7, vielleicht 10 Mal. Dein Lieblingsbuch, das liest du 3, 4 Mal im Leben. Aber dein Lieblingssong, den hörst du einfach 1000 Mal und wirst ihn nicht über und kannst ihn irgendwie immer wieder.
Ein Leben lang,
ja. Naja, das finde ich auch das Beeindruckendste an Musik, wie stark,
Wahnsinn, ne?
Wie stark man die überall mit hinnehmen kann irgendwie. Das empfinde ich auch immer ganz stark, wenn ich Songs höre. Sogar wenn ich Lieder entdecke, die ich noch gar nicht kenne. Selbst die schaffen das manchmal, ein Gefühl in mir auszulösen, das mich an irgendwas erinnert, an irgendwas Entferntes erinnert. Weil die dann so eine Harmonie haben, die da irgendwie aufpoppt oder so. So ganz, ganz jeck eigentlich. Das kann nur Musik.
Kann nur Musik, ja. Musik holt ganz viel aus einem raus.
Ja.
Und Musik hilft uns ja auch, zu erinnern. Deswegen, also mit Demenzpatienten erleben wir das ja auch immer wieder, ne? Also wie auf einmal die Welt wieder da ist, wenn sie bestimmte Musik hören. Und das ist einfach das Großartige, was Musik macht.
Du bist ja auch sehr engagiert, ne? Du bist in der Alzheimer-Gesellschaft, hast auch ein Lied darüber geschrieben, hast ja auch selber Erfahrungen durch deinen Vater und deine Großeltern damit gehabt und so und bist da sehr engagiert, die Menschen darüber aufzuklären. Ich fand das ganz interessant. Du hast ja irgendwann mal gesagt, das Problem war einfach, dass wir uns nicht auf dessen Welt eingelassen haben, sondern versucht haben, das mit unserer Welt zu verstehen und hätten eigentlich in die Welt gehen sollen, quasi.
Ja, man muss in die Welt der Demenzpatienten rein, weil wir können nicht erwarten, dass sie sich in unsere noch zurechtfinden.
Ja.
Also ich meine, wir finden uns ja selber noch nicht mal in unserer Welt zurecht.
Ja,
also,
absolut. Das
deswegen.
Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Auch interessant, geht in eine ähnliche Richtung, ist was ganz anderes, aber thematisch zumindest vage verwandt. Du spielst ganz oft auch so erste oder so Probekonzerte für neue Tourneen in Köln in der Psychiatrie, in einer psychiatrischen Klinik.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich ein sehr spezielles Publikum, das du dann da hast.
Ja, das ist ein Publikum, das steht auch einfach auf, wenn es keine Lust mehr hat und geht.
Das ist ja eigentlich voll gut.
Ja. Solange es nicht alle machen, ist es ja auch alle okay. Aber es ist ein ganz ehrliches Publikum es sind Menschen, die sehr, sehr schwere Schicksale auch hinter sich haben. Man kommt ja nicht von ungefähr in diese Situation. Ne? Und es ist aber auch ganz berührend, wenn dann auf einmal jemand aufsteht und singt und diese Stimme füllt den Raum und das ist einfach nur noch schön. Du möchtest einfach nur noch niederknien und heulen, wenn du so jemanden da singen hörst. Ja. Gibt's auch Patienten mit unglaublichen Fähigkeiten und also ich bin sehr, sehr gerne dafür. Also für mich ist es immer, wenn ich es da schaffe, schaffe ich es überall.
Es härtet gut ab.
Ja.
Aber ist das nicht.
Und ich sage immer, die Zahl der Bekloppten ist wesentlich überschaubarer als draußen.
Das stimmt natürlich. Vor allem auch erwartbarer im Grunde genommen. Aber ist es nicht. Also da zum Beispiel, wenn ich wüsste, ich spiele in der Psychiatrie, wo Menschen mit Traumata sind, mit schweren, wie du sagst, da landet man nicht so einfach so, sondern das sind schwere psychische Erkrankungen, die die Leute da haben, die sie da hinbringen. Ist das nicht zum Beispiel ein Ort, wo man, also ich hätte wahnsinnig Angst, da Sehnsucht zu spielen, aus Angst, weil das ein emotional so starkes Lied ist, dass die das irgendwie fertig macht oder dass es einzelne Leute da irgendwie fertig macht.
Nein, die Angst habe ich nicht und die hatte ich vielleicht beim ersten Mal. Ich habe das aber, wie gesagt, jetzt schon seit vielen Jahren mache ich das schon.
Ja.
Und nein, es ist einfach so, dass diese Menschen sich unglaublich gut in so einem Text zurechtfinden können und sich da auch sehr, sehr, sehr angesprochen fühlen. Und das ist... Nee, es ist noch nichts passiert. Nichts Schlimmes passiert danach.
Da bin ich auch von ausgegangen, aber das habe ich die ganze Zeit gedacht, als ich das gelesen habe, ob man da nicht irgendwie Angst hat. Aber klar, ich meine, wenn du sagst, dass die da richtig was mit anfangen können, das macht natürlich auch extrem viel Sinn, dass die da viel noch am ehesten mit connecten können mit so einem.
Ich bin einmal in einer komischen Situation gewesen, kurz nach der Maueröffnung haben wir ein Konzert gegeben in Gubin, also auf der anderen Seite von Guben, in Polen. Und das war eine ganz merkwürdige Szenerie. Das Publikum bestand halt aus Deutschen und Polen durcheinander und sowas. Und ich weiß nur noch, dass es war eine ganz schwarze Nacht und überall vor der Bühne wurde gegrillt. Die Bühne war sehr, sehr hoch, eine Steinbühne in so einem Hang drin. Und wir haben das Konzert gespielt, es war alles großartig, war toll, war sehr intensiv, so wie die Zeit auch eine irre Zeit war. Also so, das war ganz kurz nach dem Mauerfall. Und dann habe ich halt gehört, dass sich wohl während des Konzerts hinter der Bühne jemand aufgehangen hatte. Und seitdem ging immer so durch meinen Kopf, ey, wer weiß, vielleicht hat er sich gerade bei Sehnsucht aufgehangen. Ja. Also, was ist da, wie passiert? Eine Sache, die hat mich, ja... Die werde ich nie aufklären, aber das geht mir halt schon manchmal durch den Kopf.
Ja, verstehe. Ja, das ist natürlich, also es wird keinen Zusammenhang geben, weil wer das macht, der macht das aus ganz anderen Gründen.
Ja, aber man kann es natürlich auch inszenieren, klar.
Naja,
aber
klar, ich verstehe total, dass einen das verfolgt.
Ja, ja.
Apropos Mauerfall, auch ganz spannend, finde ich, dass du ja mit Pöppe Schulz in den 80ern auch in der DDR getourt bist und da spielen durftet. Und
ja.
Da natürlich so ein Song wie Sehnsucht mit dieser Schlüsselzeile Ich will raus wahrscheinlich unter extremer Beobachtung stand.
Ja, also als Bab ein paar Jahre vorher in der DDR spielen sollten, hat man ja denen noch die Setliste zensiert.
Ja, die hatten ja extra so einen Song geschrieben, der hieß irgendwie Deshalb schwille mal he.
Ja,
extra für die Leute, wir sind alle Brüder und Schwestern, so super Song, aber war natürlich zu provokant.
Quasi. Ja, wurden ja auch die Texte damals von BAP vorgelegt und das wurde halt dann gestrichen vom Kultusministerium der DDR. Und in unserem Fall war es so, dass niemand an diesem Programm irgendwas rumgekrickelt hätte. Es hat auch keiner danach gefragt. Was mich vermuten lässt, dass man der Jugend in der DDR zeigen wollte, wie schlecht es der Jugend im Westen geht, dass sie solche Künstler hat, die solche Lieder singen müssen, ne? Wie Sehnsucht. Und also das ist die einzige mögliche Begründung, die ich dafür finden kann. Nein, es war natürlich, diesen Song in der DDR so zu singen damals, war natürlich schon was ganz anderes.
Ja.
Wir wussten ja auch bis kurz vor unserer Tournee überhaupt nicht, welche Rolle dieser Song im Osten gespielt hatte. Wir wussten nichts davon, dass er auf Kassetten irgendwo rumkursierte. dass er wirklich unter Gefahr in der Disco gespielt wurde als Rausschmeißer. Mhm. Ich hatte dann später auch Post bekommen von DJs, die geschrieben haben, hier, wegen diesem Song habe ich meine Nacht im Knast verbracht. Ach, krass. Ne? Ja. Und das ist schon unglaublich, was sich da für uns aufgetan hat, als wir dann in den Osten kamen und damit auf der Bühne standen. Das war natürlich auch was ganz anderes, als diesen Song im Westen zu singen. Ja. Wie jeder Song was anderes war, als wenn er im Westen gesungen würde. Weil im Westen hat sich kein Schwein irgendwie großartig für die Texte interessiert. Im Osten haben die Leute Zeilenapplaus gegeben und haben wirklich mit Riesenohren vor uns gesessen. Und es war eine ganz andere Hörkultur.
Ja.
Weil es auch im Osten eine ganz andere Songschreiber.
Das ist interessant, ne, wenn man so Ostbands hört, Bands aus der DDR, die in der DDR aktiv waren. Das ist ein ganz anderes Textverständnis, also das lyrische Verständnis von ostdeutschen Liedermachern und Schreibern ist ganz anders als im Westen gewesen.
Ja, und
die Beine sind anders.
Ich muss dazu sagen, Ende der 70er habe ich mal eine Weile Musikredaktion gemacht für die Kölner Stadtrevue.
Ja.
Wir haben die ja 1977 ins Leben gerufen, also ein Stadtmagazin nach dem Vorbild des damaligen Londoner Time Out war das. Und ich habe dann Musikredaktion gemacht Ende der 70er. Und ich hatte einmal einen großen Packen von LPs bekommen von Ostkünstlern. Und ich muss dir sagen, also ich, vielleicht lag es an meinem Alter, ich weiß nicht, aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte, mit diesen Texten.
Ja.
Und diese Schreibkultur habe ich es begriffen, als ich dann im Osten war und dann auch mit Ostkünstlern gesprochen habe. Ne? Ja. Und das war schon irgendwie eine verrückte Geschichte. Ich weiß noch, nach der Wende ging's ja dann auch los für all diese Ostkünstler. Wie schreiben wir jetzt weiter?
Ja.
Und ich habe mich mit Tamara Danz von Silly damals getroffen. Wir haben uns eben in Brühl noch damals, als wir noch in Brühl gewohnt haben, hat sie mich besucht und wir hatten überlegt, was kann man da machen irgendwie? Wie können wir jetzt schreiben?
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung.
Ja.
Weil wenn dir von heute auf morgen dein ganzes soziales Gerüst wegbricht, alles worauf dein Leben basiert, wie will man damit umgehen?
Ja.
Also das war für mich immer, das ist ja ein Kulturschock.
Total. Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das vielen Bands extrem geschadet. Das Ding im Osten war natürlich auch, dass das habe ich zuletzt irgendwo gelesen, dass der kommerzielle Druck auf Bands nicht so war wie im Westen. Also es gab keine Charts, es gab eben nur Amiga und die Leute haben gerne Sachen gekauft, wenn die neu waren. Und es gab dieses System von, also es gab niemanden, der gesagt hat, was ist denn die Single? So, wie es hier halt seit jeher üblich ist in Plattenfirmen.
Ja, ja.
Das gab es da einfach nicht. Und dadurch konnten die Bands sich ganz anders entfalten. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Rockbands. Ich habe selber mal einen Podcast gemacht über eine der größten Ostrock-Bands namens Renft. Die waren so ganz groß und die haben so die komplette Entwicklung in der DDR parallel als Band auch mitgemacht. Haben sich auch tausendmal getrennt und neu zusammen. Hast du nicht gesehen und so. Und die waren dann nach dem Mauerfall auch einfach verwirrt. Also weil die konnten natürlich alle noch im Osten spielen, weil da ja die Fans noch waren. Aber sobald man irgendwie in ein westliches Bundesland kam, sind die Hallen leer geblieben. Einfach weil die Leute gesagt haben, so hier kapieren wir nicht und so. Aber es ist so faszinierend, wenn man sich das so genauer anguckt und anhört, was da für eine, ja, wie anders die einfach schreiben und geschrieben haben.
Ja, ja.
Und so.
Das kann ja aber, dass die Hallen leer bleiben, das kann ja aber auch passieren, wenn du als Hamburger in München spielst.
Ja, absolut.
Also das gibt es ja nun auch, ne, dieses Gefälle.
Stimmt,
ne? Spider-Murphy-Gang machen heute noch in da unten wirklich ein Zelt voll.
Ja.
Und aber lass jetzt mal Michi Reinke unten im Bayern spielen. Das ist also, das ist so, ne? Also für uns gibt's, für mich gab's auch immer diese magische Grenze, so dieser Main-Äquator.
Ja.
Und wir haben den zwar jetzt auch schon mittlerweile überschritten, klar, aber das ist, sowas gibt es schon.
Ja, ja.
Es gibt nicht nur dieses Ossi-Wessi, es gibt auch den Bayern und den Ostfriesen.
Klar.
Also das ist,
da
liegen auch Welten dazwischen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Aber um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, als Westband im Osten touren zu dürfen, also als die Mauer noch steht und das ist doch auch für dich und für euch wahrscheinlich ein Kulturschock gewesen, oder?
Das war, also erstmal war es erstmal sag ich mal, war es geil, ja. Weil wir waren die Beatles, Michael Jackson und die Stones zusammen in einer Woche. Und das war ein unglaublicher, unglaublich toller Empfang, der uns da bereitet wurde. Auch wenn ich weiß, dass die Partei schon geguckt hat, dass sie die Leute da mit Bussen hinbringen und so weiter. Es konnte nicht jeder ein Ticket kriegen, so einfach war es ja nun auch nicht. Ne?
Hast du manchmal also das Gefühl, dass da auch so Typen sind, die eure Konzerte so beobachten? Oder
natürlich hatten wir einen von der Stasi dabei, der war unheimlich nett, aber ich habe mich, wirklich ein ganz netter Kerl, aber wir haben, und das war ja Ende August, das war dieser unfassbar heiße Sommer.
Ja.
Und ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, die wir geführt haben. Vorher war dieses furchtbare Gemetzel auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Und da gerieten wir einfach wirklich aneinander. Ne? Und da habe ich aber auch gemerkt, wir können gar nicht miteinander darüber reden. Also das war ganz seltsam. Also es gab irgendwo einen Punkt, da ging es nicht mehr weiter. Mhm. Und drumherum hattest du das Gefühl, es ist einer der nettesten Menschen, mit dem du je zu tun hattest. Ja. Und das ist völlig verrückt gewesen. Also in dieser Zeit dieses Umbruchs da zu sein, und wir waren ja auch im Januar vorher schon da gewesen, und dazwischen ist ja einiges passiert.
Ja.
In diesen letzten Augusttagen in der DDR.
Was war das für ein Jahr? 89 oder was?
Nee. 89,
ja. Okay, ja.
Du hast gemerkt, da brodelt was.
Ja.
Aber trotzdem, als ich wieder zurück war, hätte ich dir nicht sagen können, dass ich in ein paar Monaten die junge Frau wiedersehe, die ich damals in Rostock vor der Halle gesehen habe. Ich habe gedacht, die siehst du nie wieder. Ja. Heute ist sie meine Schwägerin.
Ja. Sehr gut.
Und das ging alles ratzfatz.
Ja.
Danach.
Und ihr habt sogar auch im Palast der Republik gespielt, ne?
Mhm.
So auf
dreimal, ja.
Es ist doch wahrscheinlich ein geiler Saal gewesen.
Naja, also meine Eltern haben Elektro-Großhandel gehabt in Köln, also da hingen auch Lampen an den Decken. Und ich fand den schon immer schlimm von meinen Eltern, aber der war noch geschmackvoll im Gegensatz zum Ballersupport, zu Erichs Lampenladen. Aber es war schon, das war eine verrückte Zeit. War, vor allen Dingen war es Jeck, weil unsere Garderoben waren ja immer irgendwelche Büros hinten in diesen Sporthallen und was weiß ich. Ja. Und da hing natürlich überall ein dicker Honecker, großes Honecker-Porträt. Und einmal haben wir auch eins geklaut und haben das dann wirklich mit rübergenommen in den Westen. Ja. Das war eine Aktion, da habe ich auch gedacht, ihr seid doch alle irre. aber wir haben es geschafft. Also. Das hat keiner gemerkt.
Sehr gut.
Und wir fuhren in einem DDR-Bus darüber. Ne? Wir wurden im DDR-Icarus-Bus abgeholt in Köln auf dem Brüsseler Platz. Und als wir da losgefahren sind, habe ich meiner Frau hinten rausgewunken aus dem Fenster und die hat gedacht, den sehe ich nie wieder, den Kerl. Ne? Und der Bus hinterließ eine riesen Dreckswolke, sowas hat in Köln vorher noch keiner gesehen. Und ja, dann fuhren wir mit diesen Bussen hoch nach Rügen, Rostock, Schwerin und dann nochmal Berlin-Weißensee. Da war das große Abschlusskonzert. 50.000, 70.000 Leute waren da, ich habe keine Ahnung. Und wir hatten zwischendurch noch zwei Off-Days. Und während dieser Off-Days haben wir, glaube ich, noch zwei Konzerte im Palast der Republik gegeben.
Ja. Als das so losging, auch mit der Band, also nach Sehnsucht und so und dann auch Verliebte Jungs und so, da habt ihr, glaube ich, auch Rockpalast gespielt, ne? Wenn mich alles täuscht.
Rockpalast hatten wir auch.
Also Grugerhalle ist das, glaube ich, immer gewesen. Oder
nee,
so.
das war damals in der Live Music Hall in Köln eine Aufzeichnung, ja.
Ah, ja. Und ist das denn, ich meine, als in den 80ern mit diesen Hitsingles im Gepäck, da waren halt natürlich Riesenhallen, die ihr gespielt habt. Das hat natürlich entsprechende Sogwirkung auch gehabt und so. Die Alben sind ja auch ohne Ende gechartet. Aber ist das dann, ich meine, irgendwann wird das wahrscheinlich weniger, ne? So in den 90ern oder so?
Naja, die Medienlandschaft hat sich sehr verändert, ne? Also es war halt so. Ich konnte mich nie darüber beklagen, dass meine Singles nicht im Radio liefen. Die liefen alle super. Und und dann kam ja, also Anfang der 90er entstanden diese ganzen kleinen Privatradiostationen. Ne? Dann wurde es aber immer weniger mit deutscher Musik im Radio. Die ging immer mehr zurück und Ende der 90er hattest du fast gar nichts mehr und kam eigentlich erst wieder so mit der Generation so aus Xavier Naidoo und so, ne? Die nächste Generation halt dann. Und dann fand der deutsche Pop wieder zurück zur Sprache und erlebt auch wieder so eine größere Akzeptanz. Ne?
Ja.
Aber was ich halt heute so schwierig sehe, auch selber als Radiomacher, ist halt, dass in den Öffentlich-Rechtlichen so gut wie überhaupt nichts an der aktuellen deutschen Popmusik stattfindet.
Mhm.
Bis auf Mark Foster
oder
Burani vor einigen Jahren noch, bis zum Erbrechen, läuft ein sehr durchformatierter Pop.
Ja.
Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Pop. Ich liebe Pop, weil, wie gesagt, jetzt kommen wir nochmal auf die Beatles zurück.
Ja.
Die Beatles waren eine Popband und sie haben uns gezeigt, dass Pop alles kann.
Ja.
Pop ist unwahrscheinlich breit aufgestellt. Aber der Pop, den wir heute im Radio hören, ist nicht breit aufgestellt.
Nee, das ist ein
Bruchteil dessen, was da draußen los ist. Mhm. Und da draußen ist eine Menge los. Es gibt unfassbare Künstlerinnen und Künstler in diesem Land. Und ich muss da gar nicht so lange nachsuchen. Die machen unfassbare Sachen. Ja. Berlin zum Beispiel, hier ist eine Stadt, die ist so kreativ. Da, hier gibt es so viele tolle junge Künstler und ich frage mich immer, wovon leben die? Ne? Also, aber sie schaffen großartige Sachen.
Ja.
Und da möchte ich, dass das endlich eingesehen wird beim Radio. Diese Vielfalt ist es doch, die so schön ist an der Kultur.
Ja.
Das ist doch toll, dass es so eine Vielfalt gibt.
Mhm.
Wie kann man die denn außen vor lassen in einem Land, das sich Land der Dichter und der Denker nennt?
Ja. Ja, das finde ich auch tragisch. Ich finde das auch, mich wundert das auch immer wieder, wie eingefahren und festgefahren so Formatradios wirklich das schaffen, einem das Gefühl zu vermitteln, dass sie den ganzen Tag nur einen Song spielen würden, so in etwa. Weil das alles nur so eine Art Pop ist, die da abgebildet wird, obwohl es so viel mehr gäbe.
Ich habe immer das Gefühl, Leute haben Angst, mal etwas anderes zu machen. Ne? Und diese Angst, mit der Deutschland ja mittlerweile durchgeimpft ist, siehst du ja gerade in diesen Tagen an allen Ecken, eine wahnsinnige Angst, die man übrigens auch beim Fernsehen findet, was weiß ich, überall.
Ja.
Da, wo Medien sind, auch in der Presse.
Ja.
Man hat echt das Gefühl, die Vielfalt ist weg. Ne?
Ja.
Und klar, wir müssen uns nicht wundern. Es gibt nur noch drei große Major-Plattenfirmen.
Ja.
Das war abzusehen schon vor 30 Jahren, dass es darauf hinauslaufen wird. Und genauso verhält es sich mit der Presselandschaft. Ich meine, wir haben im Grunde genommen ist diese Presse in der Hand von drei Netzwerke.
Ja, das stimmt.
Und das ist.
Aber ist nicht, ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass ich in so eine, weil ich sehe das genauso wie du, aber ich habe immer so eine Angst, dass ich in so eine Falle tappe, wir kennen das beide auch von den Leuten, über die wir früher gelacht haben, die immer gesagt haben, ach, früher ist doch heute alles scheiße, früher war das viel besser, früher konnten die noch spielen oder so. Ne?
Also, das sage ich doch gar nicht, ich sage doch im Gegenteil, sage ich doch, es gibt heute unfassbar viele Künstler, die sind so breit aufgestellt wie nur irgendwas. Ne?
Ja.
Aber sie finden einfach nicht statt in den Medien. Das ist das, was ich kritisiere.
Ja, das stimmt.
Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Künstler haben. Bei weitem nicht.
Du bist auch kein großer Spotify-Fan, ne? Hast dich immer sehr so positioniert, dass du sagst, oh, ich finde das irgendwie ätzend. Also klar, weil es aus Künstlersicht lohnt sich nicht. Damit geht's ja los.
Es ist der Ausverkauf. Es ist also, weil davon kann kein Künstler leben. Das ist nicht möglich, ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn du deine Sachen nicht da reinstellst, dann weiß keiner, dass es dich gibt.
Mhm.
Das ist ja das Problem, ne? Weil wer geht denn in ein Plattengeschäft, so wie wir früher durch den Saturn gegangen sind, da waren 40.000, weiß ich nicht, und du hast einfach mal geguckt, was gibt es denn so alles?
Ja,
und du hast ein Cover gesehen, das Cover ist aber jeck, das ist aber irgendwie kreativ und was ist denn da drauf? Und dann hat man sich auch mal ein Album einfach gekauft, weil das Cover einfach geil war. Und dann hat man sich überraschen lassen. Aber
Kennst du noch den Engländer im Saturn? Der war in der Mitte in der Info.
Gary.
In Silber immer
das der war Gary.
Engländer.
Gary.
Der jedes Lied kannte.
Der kannte
hat da was vorgesummt.
Lied. Das ist unfassbar. Das humanoide Shazam.
Ja, absolut.
Und
ja.
Du gingst einfach zu Gary an die Theke und hast ihm irgendwas vorgesummt und er konnte dir sagen, wo du das findest. Und die Leute, die ich da gehört habe, also wie man da noch was raushören konnte, ja, war aber immer ein Rätsel, aber er hat es immer gewusst. Ne?
Ja, war der Hammer. Das war auch bewundernd.
Gary war der Hammer.
Ja, das stimmt. Ich finde das so interessant, dass es jetzt gerade so eine neue Kultur gibt, die natürlich auch durch solche Systeme wie Spotify befeuert wird und für junge Künstler, die irgendwie unsere Kinder sein könnten, so altersmäßig sozusagen, für die ist das völlig selbstverständlich. Also die denken ja auch schon gar nicht mehr in Alben, die denken ja nur noch in Songs. Die ja, veröffentlichen einfach regelmäßig Songs und dann fragt man die immer, ja, willst du die dann, sollen die dann irgendwann in einem Jahr, soll das ein Album werden oder was? Ne, wieso denn ein Album? Ist doch, interessiert mich nicht. Ich mach einfach Songs.
Ja, das ist etwas, wo ich mich auch erstmal mit zurechtfinden muss. Also, und da weiß ich, da kann ich jetzt auch noch gar keine Prognose machen, worauf das hier alles hinauslaufen wird, weil das Konzept Album ist ja eigentlich ein tolles.
Ja.
Weil, auf so einem Album kannst du eine ganze Bandbreite darstellen. Und auf einem Song hast du nur diesen einen Song. Und das wäre mir jetzt als Künstler zu wenig, jetzt irgendwie nur einen Song rauszubringen. Mhm. Das ist okay, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Fanbase von, was weiß ich, meinen Oldtimern, die jetzt so ungefähr meine Generation sind.
Ja.
Dann, ja, aber ich frage mich wirklich, wie man ohne dieses Konzept Album komponiert.
Ja.
Also ich habe diese Songs immer in einem Kontext gesehen. Ich habe immer, das war bei uns auch immer ganz toll, wenn wir dann so ein Album geschrieben hatten, jetzt, wie ich jetzt mit meiner Frau sehr viele Sachen zusammen geschrieben habe. Wenn wir so ein Album dann fertig hatten und dann die Reihenfolge herzustellen, die Dramaturgie zu finden, die sich nachher auch im Konzert auch irgendwo mit durchspinnt, die Geschichten, die du dazwischen erzählen kannst, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und dann ist mir auch immer sehr viel klar geworden, dass diese Alben sind auch richtige Tagebücher, ne? Mhm. Und zwar immer über eine gewisse Periode von 2 Jahren.
Mhm.
Dass du sagen kannst, ja, das sind so die 2 Jahre, das waren die Sachen, die den Purple sehr beschäftigt haben in der Zeit, ne?
Ja.
Und ja, immer nur mal so einen Song raushauen. Es ist für mich ganz fremd.
Ja, ich komme da auch gar nicht mit klar.
Aber ich denke, dass die andere Generation, die jüngere Generation von Künstlern damit ganz anders umgeht. Mhm. Auch mit der Tatsache, dass sie das eigentlich gar keinem mehr verkaufen kann.
Ja, das ist natürlich, ich glaube, das liegt auch viel daran, dieser Prozess des Musikmachens. Du hast gerade eben selber erzählt, als ihr damit D'accord die ersten richtigen Aufnahmen hatten, das war beim WDR im Studio mit 1000 Knöpfen, Reglern, Geräten, ja, Instrumenten, Männern in Kittel, also wirklich das war was höchst Wissenschaftliches im Grunde genommen,
ja,
im Studio Musik aufzunehmen. Heute klappt jeder irgendwie das Laptop auf, hat bei einem Mac irgendwie schon mit GarageBand ein halbwegs vernünftiges Musikprogramm vorinstalliert, mit dem man auf jeden Fall schon was Ordentliches aufnehmen kann und so. Also dieser Prozess des Musikmachens, der hat sich ja extrem demokratisiert. Ist ja die Hürde, Musik zu machen, ist um ein so zigfaches kleiner, als es noch vor 20 Jahren war.
Ja, jetzt stell dir mal einfach vor, das passiert jetzt auch in der Gastronomie, dass jeder jetzt einfach kochen kann. Und du wirst ein helles Wunder erleben, wenn du da so durch die Restaurants schleifst. Und du wirst auch an der einen oder anderen Ecke zwangsläufig kotzen.
Ja, absolut. Das ist ja das, was in der Musik auch passiert.
Ja, das ist gut. Das passiert auch. Da gibst du recht. Das, keine Frage.
So eine Demokratisierung bringt natürlich viel Mittelmäßigkeit. Viel Mittelmaß wird nach oben geschwemmt und so. Aber
ja, Mittelmaß gab es ja immer. Mittelmaß gibt es ja immer. Ne? Aber wie gesagt, du kannst natürlich heute technisch Sachen realisieren, da hast du damals Tausende von Mark pro Tag bezahlt im Studio und du kannst heute ein Studio unter ganz anderen architektonischen Bedingungen auch irgendwie bauen. Ich habe jetzt mein Studio zum Beispiel bei uns unten im Haus drin und das ist wunderbar, es sind zwei getrennte Kabinen voneinander, die sind entkoppelt im Haus und das ist eine Technik vom Feinsten, aber dass ich so eine Technik mal im Haus haben würde, das hätte ich mir vor 30 Jahren nicht vorstellen können.
Und ich glaube aber, dass quasi diese Hürde, Musik zu machen oder Musik zu machen, die sich andere auch anhören können, ohne sofort Ohrenbluten zu kriegen, dass diese Hürde so viel kleiner geworden ist und der Vertriebsweg auch so viel einfacher geworden ist, weil, und wir brauchen da gar nicht bis zu Spotify gehen, sondern jeder junge Musiker, der heute anfängt, macht sich als allererstes einen Soundcloud-Account, wo er die Dinger irgendwie selber hochlädt und selber da gucken kann, wie viele Klicks das hat und das löschen oder hochladen, also wo er völlig autonom seine Musik, also weil wir mussten früher irgendwie Tapes verschicken und so, ne, an irgendwelche Label und hoffen, dass das überhaupt bei einem richtigen Typen ankommt oder der gnädigerweise irgendwie den Umschlag aufmacht oder so, da ist heute überhaupt gar keiner mehr drauf angewiesen von den jungen Musikern.
Das stimmt. Aber in dieser Vielfalt sich dann auch zurechtzufinden, ist natürlich auch wieder eine ganz andere Geschichte, ne? Weil es ist wirklich so, als würdest du jetzt in den brasilianischen Urwald reingehen und versuchen, irgendwo eine ganz bestimmte kleine Mausspezies irgendwie ausfindig zu machen. Ja. Das ist nun mal nicht so einfach, die Leute dann auch zu finden. Klar, du kannst dich da durchquälen ohne Ende, ne? Aber so ein Leben, so ein Menschenleben ist kurz und wirst es natürlich jetzt auch nicht nur mit der Suche nach diesen ungewöhnlichen Künstlern irgendwie verbringen. Also ich finde es alles in allem schon, es ist alles, wie gesagt, ich muss mich auch erstmal in dieser neuen Welt irgendwie zurechtfinden. Also bin jetzt 64 geworden vor ein paar Tagen und ich habe vor, diesen Beruf noch möglichst lange auszuüben, solange ich es kann und solange er mir Spaß macht. Solange mich das Reisen nicht zu sehr anstrengt und so. Irgendwann, jetzt habe ich den Faden verloren, worauf wollte ich jetzt hinaus?
Ja, dass das heutzutage irgendwie alles auch anders funktioniert und du da noch nicht so richtig so reingefunden hast, wie das.
Ja, ich kann also jetzt meine letzten Jahre, da kann ich noch relativ so weiterarbeiten, wie ich es gewohnt bin. Ja. Ich bin jetzt so, gehört zu einer aussterbenden Spezies wahrscheinlich, was das angeht. Und wir wissen ja auch gar nicht genau, wie sich die ganze Konzertsituation verändern wird und sowas, welche neuen technischen Möglichkeiten wir finden müssen, um Konzerte überhaupt möglich zu machen. Ja. Jetzt mal auch jetzt über diese Zeit hier hinaus, weil wir werden ja mit solchen Dingen wie Viren, haben wir erstmal abgesehen davon, dass wir immer damit zu tun hatten, werden wir aber auch in Zukunft damit zu tun haben.
Na klar.
Und da ich jetzt im Moment leider keine großen Hoffnungen habe, dass unsere Politik da mal vernünftige Wege findet, weil wir sind im Moment auf einem sehr unvernünftigen Weg, müssen wir uns jetzt Konzepte überlegen, wie können wir so sinnliche Ereignisse wie ein Konzert trotzdem stattfinden lassen, ohne den Veranstalter und den Künstler zu ruinieren. Ne? Da muss man jetzt einfach sehr innovativ sein und ich bin auch im Moment in so einem kleinen Zirkel, der sich da ein paar Sachen zu überlegt und auch damit experimentiert, aber wie gesagt, das ist alles noch nicht spruchreif und ja, da muss man mal einfach gucken, wie sich das entwickelt. Also im Moment, ich kann da auch nicht so in die Zukunft gucken.
Ja, aber ich finde das interessant, dass du bist tatsächlich so einer der Musiker, die so sagen, die immer sehr offen irgendwie neue Wege ausprobieren und die irgendwie sagen, ich habe keine Lust stehen zu bleiben, sondern ich will einfach gucken, was man macht. Ich hab von dir auch, als das jetzt losging im Frühjahr mit diesen Ausgangsgeschichten und dass die Leute irgendwie zu Hause bleiben mussten und so und man keine Veranstaltung mehr spielen konnte, da hast du so ein Facebook-Konzert gegeben quasi in so einem Studio in Köln. Das habe ich mir angeguckt, das war ja, als wir damals telefoniert haben, hast du gesagt, hier, guck halt mal an und so, ist ganz cool. Und da habe ich mir das angeguckt und es war super. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das liegt aber auch daran, oder vor allem, weil an der Technik liegt es nicht, aber es liegt an der Art, wie du performst. Und das finde ich so interessant, das finde ich so faszinierend, weil ich das da dann so gecheckt habe. Ich habe ja auch mehrere Live-Videos von dir angeguckt, auch so alte Live-Videos und so, aber auch jüngere und dann eben dieses ganze Facebook-Konzert. Ich wollte eigentlich nur reingucken, bin dann aber die ganze Zeit dran kleben geblieben, weil du das irgendwie schaffst, da eine Atmosphäre aufzubauen, als würde ich gerade im Konzertsaal sitzen, wenn ich dir dazu gucke, wie du da in diesem Studio in Köln irgendwo sitzt, wirklich in einem leeren Studio, nur mit deinem Gitarristen zusammen, völlig sterile Stimmung eigentlich, aber man hört dich ganz nah und du schaffst das, so eine Intimität mit dem Zuschauer aufzubauen. Das finde ich sehr faszinierend, ehrlich gesagt.
Ja, weil mir geht es um die Geschichten in den Songs und die will ich transportieren. Zu diesen Geschichten der Songs habe ich auch immer noch kleine Geschichten hinzuzuerzählen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, ne? Dass es irgendwo auch so zusammenläuft. Und ich muss immer jemanden haben, den ich ansprechen kann.
Ja.
Ich hatte jetzt in diesem Studio hatte ich niemanden, den ich ansprechen kann, außer den 6 Kameras, die installiert waren. Und für mich war das auch insofern, was war jetzt für mich kein, wir streamen jetzt mal so ein Wohnzimmerkonzert, sondern mir ging es wirklich darum, wie fühle ich mich dabei? Wie geht's mir dabei, wenn ich auf einmal kein Publikum mehr habe?
Ja.
Was mache ich dann, ne? Wie kann ich die Leute trotzdem erreichen? Welchen Weg finde ich dahin? Und das war für mich sehr, sehr wichtig, um das mal auszuprobieren, ne? Nun kommt mir natürlich auch zugute, dass ich schon ein paar Jahrzehnte klar. auf der Bühne ja, stehe, ja, klar. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe noch vorher niemals eine Show ohne Publikum gehabt. Also für mich war es ganz wichtig, rauszufinden, wie fühlt sich das an. Ne? Und ja, ich war selber da. Da muss ich jetzt sagen, vor diesem Auftritt hatte ich tatsächlich Lampenfieber. Ja. Da wusste ich gar nicht, klappt das?
Ja.
Und ich war dann, als ich dann nachher gesehen habe, war ich dann doch erleichtert, weil für mich selber hat sich das ganz komisch angefühlt, verständlicherweise. Ja. Aber man merkt das nicht, wenn man das sieht, das Konzert.
Na, ich glaube, ein bisschen der, wenn man es Trick nennen will, oder was das, glaube ich, ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass du da nicht so, dass du da sehr offen mit umgegangen bist. Also du hast jetzt nicht so getan, als würdest du im Müngersdorfer Stadion stehen oder so, sondern hast das auch thematisiert und hast auch gesagt, ja, ist jetzt für uns alle komisch, probieren wir jetzt mal und so. Und dann hast du es einfach gemacht irgendwie. Und das holt einen, glaube ich, total ab als Zuschauer, weil man sagt so, ja, ich finde es auch komisch, aber dann gucken wir mal,
was. Nun war das aber auch ganz am Anfang dieses Lockdowns. Das war, glaube ich, am Ostersonntag haben wir das, glaube ich, ja. Ausgestrahlt, das Konzert. Wir hatten es am grünen Donnerstag aufgenommen und ja, das war einfach, diese Erfahrung wollte ich gerne mal machen, weil für mich stand von vornherein fest, ich werde kein Autokino-Konzert geben. Ja. Und ich werde auch keine Streaming-Konzerte von zu Hause machen, jeden Mittwochabend und so. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil das ist für mich der Ausverkauf. Also als Künstler kann ich nicht vor Autos spielen, das geht nicht. Und ich will auch nicht angehupt werden. Wenn ich angehupt werden will, dann fahre ich mit 80 auf der linken Spur auf der A2. Wenn ich das nötig habe, mir da meinen Applaus tun. Aber das war für mich, stand das von Anfang an fest. Ne?
Ja, naja, das verstehe ich. Das finde ich auch, diese Vorstellung vor so zwei Reihen Autos zu spielen, finde ich auch wahnsinnig seltsam. Also für die, die es machen, na klar, man muss alles probieren irgendwie. Aber
und ich finde auch, es ist das falsche Signal. Also weil wenn man zeigt, dass Kultur immer so jederzeit verfügbar ist, also jetzt auch noch aus dem Wohnzimmer des Künstlers raus oder aus der Küche, das ist das falsche Signal, also weil Kultur hat ihren Preis und wir sind keine Larifaris und machen das, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern hinter jedem Song steckt auch eine Menge Arbeit und hinter jeder Produktion steckt sehr, sehr viel Arbeit und das könnte aus den Köpfen verloren gehen, wenn man jetzt diesen Ausverkauf betreibt.
Na. Ist ja auch immer... Pop oder Popmusik oder Musik hat ja auch ist ja auch immer eine Art Geheimnis. Und wenn ich den jetzt da irgendwie in Socken und im Schlüpper vor seiner Buchwand sitzen sehe, wie er mir irgendwie sein neues Lied vorspielt, dann ist das ja so entzaubert von dem, was es irgendwie sein soll.
Das ist ja das Schöne an Podcasts. Guck mal, wir können hier beide in unseren Bademänteln sitzen und so, haben hier das ganze Leergut auf dem Tisch und keiner sieht's.
Das stimmt.
Ich habe noch ein Geräusch mitgebracht.
Es gibt ein Statement von dir, das ich sehr lustig fand in einem Interview, das ich im Interview gelesen habe. Das hat auch einen Hintergrund, da kommen wir dann gleich zu. Aber erstmal wollte ich natürlich das Statement hier so stehen lassen, dafür, dass du es heute auch hier nach Berlin geschafft hast. Du hast mal in einem Interview gesagt, die Berliner haben keinen Humor.
Habe ich das gesagt?
Ja, das hast du gesagt. Aber ich erkläre, es gibt auch einen völlig logischen Zusammenhang.
Quelle.
Zusammenhang.
Ich will nicht so ein Facebook-Scheiß, sondern sag mir mal, wo hast du das her?
Du hast das erzählt im Interview, wo es darum ging, dass du mal mit der Stunksitzung getourt bist. Und du hast ja damals in der Band der Stunksitzung, man muss das vielleicht den Leuten, die Karneval nicht kennen, erklären, die Stunksitzung war so die erste große alternative Karnevalssitzung, die gesagt hat, wir haben keinen Bock auf diese piefigen Scheiß-Karnevalsvereinsstrukturen, wo immer so der Elverrat sitzt und der Präsident abwinkt und da alles so in so festgefahrenen, ätzenden Kategorien stattfindet, dieser Vereinskarneval. Und die Störungssitzung war so das erste Angebot alternativen Karnevals. Die war im E-Werk, also eigentlich so einem Konzertsaal, wo Rockbands spielen, und haben da Sketche gemacht und hatten auch eine eigene Band, Köbis Underground heißen die, glaube ich, und haben da so einen Alternativ-Karneval gemacht, der aber, und das ist vielleicht für die Leute, die Karneval nicht kennen, nicht verständlich, aus einer extremen Liebe zum Karneval entstanden ist. Also es wurde sich nicht über Karneval lustig gemacht, sondern man wollte einen schöneren Karneval. Ja,
also ist eigentlich eine Persiflage auf den Sitzungskarneval, genau. Aber die Stummsitzung besteht wirklich aus politischem Kabarett, aus Poesie, aus Musik, aus völliger Albernheit auch. Ja. Es ist ein unheimlich buntes Ding, eine Show, die 3 Stunden dauert, und davon mittlerweile, sie haben damals angefangen in der Unimensa mit einer Vorstellung, und mittlerweile nach jetzt, ich glaube, über 30 Jahren sind diese Shows, das sind dann 52 Shows am Stück, die innerhalb wirklich von einer Stunde ausverkauft
sind. Absolut, sobald die Karten raus sind, sind die weg.
Und in jeder Show sitzen 1200, ist bestuhlt mit 1200 Zuschauern. Ja. Ja, findet dies ja auch nicht statt, kann auch nicht stattfinden, und das ist wirklich ein Drama, aber es ist mir hat das großen Spaß gemacht, da mitzumachen. Ich habe das wahrscheinlich gesagt, weil vielleicht die eine oder andere Pointe in Berlin nicht funktioniert hat.
Du hast dann erzählt, ihr seid dann auch mit der Störungssitzung sogar bis Berlin gefahren, seid auch in Berlin aufgetreten und so. Hast dann gesagt, die Berliner, die haben keinen Humor, das war richtig anstrengend, die zum Lachen zu bringen mit der Störungssitzung.
Ja, das ist auch mit Sicherheit nicht einfach, weil das ist natürlich schon ein sehr lokales Thema. Ja. Ne? Ja. Klar, es wird auch viel Kölsch gesprochen, ne? Ja. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, im ganzen Ensemble waren der Josef und ich die einzigen Urkölschen, die da mitgemacht haben. Und die meisten sind da wirklich Immis, ne? Auch in Köln. Und beherrschen das Kölsch auch nicht so richtig. Ne? Aber das ist eine lustige Geschichte. Und natürlich ist es sehr lokal geprägt. Ne? Also man muss schon, der rheinische Humor ist ja schon sehr spezieller. Ne?
Absolut. Naja, das stimmt. Ich finde es so interessant bei den Alben, du schreibst ja noch Alben, du bringst ja auch noch Alben raus, schreibst ja auch mittlerweile mit deiner Frau zusammen. Wie funktioniert das eigentlich? Wann habt ihr damit angefangen, und war das irgendwie am Anfang
noch? Also streng genommen haben wir angefangen 1999, haben wir einen Text gemeinsam geschrieben, und das war ein Text, der, ja, ich fand den großartig. Das war damals mit dem Rücken an der Wand. War unsere erste musikalische Kollaboration, und dann haben wir das aber ein bisschen aus den Augen auch verloren. Und ich habe ja dann in der Zeit von 2003 bis 2012 kein einziges Album rausgebracht. Ja. Weil ich war auch durch mit diesem Major-Business. Also für mich stand fest, ich werde nie wieder einen Vertrag machen mit einem dieser großen Labels. Ja. Weil das sind BWLer, aber die haben mit Musik nichts zu tun.
Ja, das ist so eine Verwaltung von Musik.
Ja, und erst als ich mich dann Ende 2000, wann war das, 2011, hatte ich mich dann getrennt von meinem langjährigen Partner Josef, nach 33 Jahren, was nicht einfach war. Nach so einer langen Zeit trennt man sich nicht so einfach. Klar. Das immer auch mit Schmerzen verbunden. Da habe ich dann angefangen, mit meiner Frau zu schreiben. Und wir haben, ich war wirklich in einem bejammernswerten Zustand, und meine Frau hat gesagt, Purple, weißt du was, und jetzt machst du das Album, das du immer mal machen wolltest. Und das haben wir dann zusammen gemacht, und das war so toll. Und dann sind wir danach mit dem Album noch auf Sendereise gegangen, also um das Album zu promoten bei den Rundfunkanstalten und so. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Eri, ich habe hier eine Sendereise von 8000 Kilometern, die will ich nicht allein fahren. Kannst du dir vorstellen, mitzufahren? Ja. Hat sie erst überlegt, und dann haben wir das halt gemacht. Und ist ja schon so, man hängt die ganze Zeit aufeinander. Das ist klar. Und das war so toll, dass wir dann gleich danach angefangen haben, das nächste Album zu schreiben. Und das ist einfach großartig. Also wir beide ergänzen uns wirklich sehr, weil wir sind auch sehr unterschiedlich, was einige Sachen angeht. Meine Frau ist viel strukturierter als ich. Aber das ist
willkommen
grade,
im Club.
Das ist aber gerade von enormen Vorteil, weil sie auf der anderen Seite auch eine großartige Analytikerin ist und eine großartige Therapeutin, die auch weiß, wie man mit Menschen umgeht, mhm. und die ist auch sehr gut im Erkennen von Menschen. Und wir haben oft die gleichen Gedanken, wenn wir was sehen. Eine kleine Situation auf der Straße kriegen wir beide mit und sowas. Dass wir ergänzen uns einfach sehr, sehr gut.
Das ist ja auch, das ist ja wirklich auch sensationell. Ich habe das jetzt auch seit kurzem erst zum ersten Mal erleben dürfen oder das erste Mal erlebt, wie großartig es ist, wenn man mit seiner Frau zusammen arbeiten kann. Also wenn man so an einem Strang zieht und so. Bei mir ist es eben Maria, die jetzt hier diesen Podcast auch produziert quasi, mit der ich mir das zusammen ausgedacht habe und die dann sozusagen die organisatorische Seite sofort übernommen hat und ich habe mich auf die Kreative und dann haben wir uns aber auch getroffen und besprochen, weil sie dann auch noch Ideen, kreative Ideen reingebracht hat und ich so Sachen hatte, wo ich gesagt habe, vielleicht kann das jemand organisieren, weil ich das nicht kann, aber so Orga-Ideen quasi hatte. Also wenn man sich da trifft und ein Paar ist und verheiratet ist und gleichzeitig zusammen arbeiten kann, und das ist immer so ein Geschenk, weil man sieht ja, wie viele das nicht können. Man sieht ja Dutzende oder kennt auch im Bekanntenkreis Dutzende Paare, wo man denken würde, wenn die zusammenarbeiten müssten, würden die sich nach 3 Tagen erwürgen. So.
Deswegen wenn ich mit meinem Schatz unterwegs bin im Auto und man würde uns von hinten beobachten, würde man auch nicht denken, dass sie manchmal miteinander zusammenarbeiten. Aber das funktioniert, das ist es ja gerade. Also man muss einfach dranbleiben. Ne? Man muss immer sagen, ey, im Grunde genommen haben wir uns doch alle wirklich sowas von lieb und sind doch froh, dass wir uns gefunden haben.
Ja, das ist echt die beste Arbeitsweise. Nochmal kurz zu deinen Alben. Ich finde das, was ich so faszinierend finde, ich habe mich da jetzt ja mal ein bisschen quer durchgelesen und durchgehört und so. Die Texte, die du schreibst oder die auch zusammenschreibst, wie auch immer, aber die Texte, die du dann singst und vorträgst, du hast gerade schon erzählt, das war auch bei diesem Facebook-Konzert so, dass du ja noch immer Ansagen gemacht hast und immer so ein bisschen erzählt hast, wo kommt das her und ein bisschen die Leute in die Geschichte reingeholt hast. Aber ich finde das so erstaunlich, dass du gar keine, also es klingt jetzt, ist jetzt doof formuliert, aber dass du gar keine Angst davor hast, in den Songs so konkrete Geschichten zu erzählen. Das finde ich so erstaunlich, weil sich die meisten Leute, die auf Deutsch schreiben oder deutsche Songs schreiben und in Deutschland irgendwie spielen, sehr oft in so Verklausulierungen ergehen, weil sie da sozusagen sicherer sind. Weil wenn die Leute sich unter dem Text alles Mögliche vorstellen können, dann kann man auch so viele Leute wie möglich damit erreichen quasi. Also der Trick ist ja, also allgemein zu klingen.
Ja, das kommt ja darauf an, was du mit dem Song vorhast. Willst du nur ein bestimmtes Gefühl bedienen oder willst du einen Diskussionsbeitrag reinbringen? Das hängt einfach davon ab, was du willst. Und bei mir ist es immer so, für mich ist wirklich immer entscheidend, dass ein Song wirklich diese Geschichte erzählt. Und diese Geschichte muss etwas in Gang bringen. Sie muss etwas auslösen beim Hörer. Ja. Sonst kann er sich den Weg ins Konzert auch sparen. Wenn er genauso rausgeht, wie er reingekommen ist, war alles umsonst.
Ja.
Und natürlich haben wir auch unsere Vorstellung von einer humaneren Gesellschaft in unserem Kopf. Und wollen mitwirken daran, diese zu gestalten. Ja. Und das ist ja auch die Stoßrichtung beim Schreiben des einen oder des anderen Songs. Es gibt auch Songs, die haben einen ganz anderen Sinn. Aber dann wollen wir natürlich auch verstanden und nicht missverstanden werden. Und ich finde es, gerade wenn es um solche gesellschaftlichen und politischen Themen geht, extrem wichtig, auf die Sprache zu achten und unmissverständlich zu sein.
Ja.
Um eben am Ende nicht irgendwo noch eingeordnet zu werden, wo man gar nicht sein will.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und das setzt einfach voraus, dass man sich wirklich über jedes Wort und jeden Satz Gedanken macht. Und ja
aber ich finde, das ist eine ganz, ganz besondere Kraft von dir, dass die eben so konkret sind, die Lieder, dass du keine großen Interpretationsebenen aufmachen willst, sondern dass du sehr klar vermitteln willst, was dir wichtig ist. Also das ist ja auch, gibt ja auch so Lieder wie zum Beispiel Du bist da, ein Country-Song, ja. Über Rettungssanitäter. Mhm. So. Ich finde das so genial, dass du ich finde das auch sehr. Ich glaube, ich finde es deswegen.
Ja, aber
so,
nicht nur Rettungssanitäter, es geht auch um vieles andere mehr.
Aber ich glaube, ich finde es deswegen so bewundernswert, weil es so kompromisslos ist, weil du keinen Bock hast, dich irgendwie unter Preis zu verkaufen.
Ja, ich muss ja auch keine Kompromisse machen. Wozu sollte ich Kompromisse machen? Und
Ja, weil man vielleicht, wenn man irgendwie, ja, weiß, warum machen Leute Kompromisse? Keine Ahnung, weil die geliebt werden wollen.
Ja, weil sie geliebt, ja, wer geliebt werden will, sollte schon mal gar keinen Kompromiss machen. Vielleicht machen Leute Kompromisse, um einfach, was weiß ich, ein bisschen geschmeidiger ins Radio zu kommen, ein bisschen geschmeidiger hier nochmal in der Fernsehsendung. So. Ja, ja. Und halten sich deswegen auch zurück mit Äußerungen. Ne? Ich habe eine Weile lang mich überhaupt nicht zurückgehalten, was politische Themen angeht. Nur im Moment würde ich also jedem davon abraten, überhaupt in irgendeiner Hinsicht auf Facebook irgendwas zu posten, weil die Gefahr, dass du dich nachher nicht mehr mit den Dingen beschäftigen kannst, mit denen du dich beschäftigen willst, weil du nur noch mit einem Shitstorm zu tun hast, die ist viel zu groß. Und es ist auch im Moment, ist diese Gesellschaft sowas von durch den Wind, dass du auf einmal auf Applaus aus einer Ecke bekommst, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist das, da bin ich, was das angeht, da bin ich wirklich kompromisslos, weil ich habe auch bei der letzten Landtagswahl vor einem Jahr habe ich mich auch zur AfD geäußert, ne? Ja. Und hatte dann auch im Publikum Leute, die entsprechend reagiert haben.
Wirklich?
Weil natürlich habe ich bei mir im Publikum auch manchmal einen von der AfD sitzen, der den ganzen Abend auf verliebte Jungs wartet.
Ja.
Und aber dann entsetzt ist, weil ich ihm vorher noch ein paar ganz andere Sachen um die Ohren haue. Und dass die dann sauer sind, das kann ich schon verstehen. Gut, aber dann sind sie auf dem falschen Konzert. Tut mir leid.
Da muss ich aber jetzt mal, hart reingrätschen. Zur Ehrenrettung von verliebte Jungs. Das ist ein Lied, das haben AfD-Leute nicht verdient. Das ist ja, ich bin ja, das war ja auch einer der Gründe, warum ich damals Kontakt zu dir gesucht habe, weil ich ein riesengroßer Fan auch dieses Songs immer noch bin. Der ist für mich auch eine extreme Kindheitserinnerung und so, Hitparade, Dieter Thomas Heck früher mit meinen Geschwistern geguckt und so. Und dieses Lied habe ich nicht nur geliebt, weil ich es sofort auch verstanden habe und irgendwie damit irgendwie auch connecten konnte, weil ich mich auch mein Leben lang immer wahnsinnig gerne verliebt habe und den größten Unfug dabei gemacht habe, sondern auch, weil ich auch immer dieses Medley am Schluss so toll fand. Da ist ja am Ende von Verliebte Jungs ist ja ein Medley aus verschiedenen Liebesliedern, beziehungsweise ich habe dann auch mal so ein paar auf YouTube ein paar Live-Versionen aus den 80ern gesehen, wo ihr quasi dann als Band komplett in, ich glaube, You Can't Hurry Love von den Supremes gegangen seid, einfach das Lied 1:1 gecovert habt, um dann nochmal zurück in den Schlussrefrain von Verliebte Jungs zu gehen. Wie kam dieses Medley zustande? Ich finde, es ist eine sehr besondere Idee, das so zu lösen.
Also es kam ursprünglich war ja der Song da und der Song entstand eigentlich, nachdem ich irgendwo auf dem Heimweg nochmal in einer Buggy-Disco vorbeigeguckt habe.
Oh ja, in Köln auf dem Ring. Sauber the Butter, die Buggies.
Ja, Sauber the Butter. Und ich bin da rein und das war eine so grandiose Stimmung da. Ja. Und das war hatte so eine unfassbare Freundlichkeit, diese Disco. Ne? Überhaupt nicht zu vergleichen mit den Discos, die du heute in Köln auf dem Ring findest.
Ich glaube, es gab zwei Buggies früher in Köln. Ne?
Ja, ja.
Eine da hinten irgendwie am Brüsseler da in der Ecke und dann noch irgendwo oben.
Jedenfalls, da lief Celebration. Celebrate,
cool and the game.
Times, come on. Ja. Und ich fand das so geil. Und dann bin ich nach Hause und hatte so ein Beat im Kopf und so entstand erstmal Verliebte Jungs.
Ja.
Die Musik und dann haben wir den Text irgendwo bei mir in der Küche damals in Köln-Ehrenfeld, haben wir den wirklich beim Kaffee trinken, habe ich den mit Dieter und Josef getextet, wobei der Chorus, der war schon fertig, wir wussten nur ein bisschen an den Strophen irgendwie was fummeln und dann hatten wir am Schluss dieses Instrumental, wir wussten jetzt nicht mehr, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus und dann fingen wir einfach so an, auf diese Akkorde einen Hit zum Thema Liebe nach dem anderen zu singen.
Ja.
Und haben damit etwas vorweggenommen, was jetzt Jahrzehnte später ein YouTube-Hit wurde. Stimmt. Von den Australiern. Wie heißt die?
Axis of Dingenskirchen. Ja, ja. Diesen Four Chords, mit denen man alle Songs filmen kann.
Genau. Und das haben wir, also wie gesagt, das haben wir damals gemacht. Wir fanden die Idee großartig. Ja. Das hatte für uns anscheinend noch keiner gemacht.
Ja.
Und haben das auch bei der Plattenfirma durchgesetzt, die sich die Haare gerauft haben, weil die mussten jetzt bei allen Verlagen die Rechte klar machen.
Ja.
Und am Ende hat sich dann rausgestellt, dass alle möglichen Verlage jetzt an diesem Song unfassbar viel Geld verdient haben, ja, und dieses Geld bei uns abgezogen wurde. Ja. Und also wir haben faktisch damit jetzt nicht viel Geld verdient. Also das kann man wirklich nicht behaupten. Aber es war halt ein großer Spaß damals und zum Glück haben wir es nicht gewusst, wie das enden wird, sonst hätten wir das damals nicht gemacht, unter Umständen.
Aber das ist ja eigentlich immer das Schönste, ne? Wenn man Musik der Musik wegen macht und dann gibt es so, dann, also es ist einfach komplett nicht geschäftlich gedacht.
Geld spielt
sondern,
keine Rolle, ja, nein. Genau,
der Kreativität freien Lauf.
Ja, was das kostet.
Wunderbar.
Aber mittlerweile, so können sich Stücke auch im Laufe der Jahre, können sie sich auf einmal verändern. Der Song lief vor ein paar Monaten bei WDR 4 und dann gab es tatsächlich auf der Facebook-Seite irgendwie einen Beitrag von einer Hörerin, man könne doch nach der Silvesternacht in Köln so ein Lied wie Verliebte Jungs nicht mehr im Radio spielen. Also Thema, wie heißt es, Culture Cancel oder sowas?
Cancel Culture, ja.
Cancel Culture. Also, es ist also wirklich, also da denke ich,
ja,
mal,
das ist ja totaler Quatsch.
Ist ja, was ist denn jetzt los, Kinders?
Das stimmt, das ist Kokolores, aber
ist doch Driss.
Ja, ist Driss.
Ist doch Driss, oder?
Das ist,
ist
ja.
Das Driss?
Ich finde, das ist ein wunderbares Liedchen über das Verliebtsein. Da ist viel erlaubt. Du hast auch mal Nokia Night of the Proms gespielt, eine Tour lang, mit Zucchero und Status Quo. Man muss ja bei Status Quo sagen, für viele Leute sind die ja rocking all over the world. Ab da waren die nicht mehr so gut, aber vorher war das eine total geile Rockband. So die ersten zwei, dieses erste große Live-Album von Status Quo ist so eine geile Rockplatte. Das vergessen die Leute sehr oft bei denen.
Die haben auch 1999 auf der Tour noch ganz schön gut gerockt. Also das war ja, schon klar. Klasse. Und für mich waren sie eigentlich immer so Rockkasper. Aber ich habe sie da auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, weil wir auch viel Zeit im Bus miteinander verbracht haben und wirklich über Gott und die Welt gesprochen haben. Und es war einfach sehr berührend zu sehen, welche Schicksale die auch privat hatten und welche Gedanken die sich gemacht haben. Und ich hätte nie erwartet, dass mir die beiden mal den Tipp geben, mir ein Buch von Neil Donald Walsh zuzulegen, nämlich Gespräche mit Gott. Ja. Und also die beiden wären die letzten gewesen, bei denen ich auf so eine Idee gekommen wäre. Ich habe mir die Bücher dann auch geholt. Ich fand sie auch super interessant, wenngleich ich also ich bin eher Agnostiker, was das angeht. Und das waren zwei wunderbare Kerle, wirklich.
Ja. Ich meine, so eine Riesenproduktion ist ja auch geil. Ne? So, das ist ja Night of the Proms, glaube ich, auch immer mit Orchester.
Also für mich war es ganz großartig, die genau in diesem Jahr mit dabei zu sein. Also weil Zucchero war dabei, den ich einfach großartig finde.
Super Typ, total.
Und dann war Emilia dabei, die standen damals, I'm a big, big girl in a big, big world. Auf die standen meine Jungs damals, ne? Die waren noch klein genug dafür. Und dann war Nathalie Choquette mit dabei, das ist eine großartige Opernsängerin aus Kanada, die Opern-Comedy macht.
Ja.
Und ein so wunderbarer, lieber Mensch. Wir haben uns danach auch nochmal getroffen. Und
Und da hast du aber dann quasi mit Orchester die Purple Schulz Songs gespielt, oder?
Ja, es waren, glaube ich, zwei oder drei. Waren drei Songs, ja.
Ja, genau. Also Sehnsucht?
Wir sollten eigentlich nur zwei, wir haben dann drei durchgedrückt und es war Sehnsucht. Es war Sehnsucht, kleine Seen natürlich, das muss ich ja spielen. Mit dem Rücken an der Wand, der erste Song, den ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe, ja.
Aber es wäre eigentlich geil gewesen, wenn das Orchester Verliebte Jungs gespielt hätte. Ja, wollte ich nicht. Da muss ich das Orchester überlegen.
Ja, nee, also von sowas lasse ich mich lieber nicht überraschen. Also was diese anderen Songs angeht, da bin ich schon in der Lage, ein paar Arrangements irgendwie zum beizusteuern, aber das war auch ein sehr, sehr schönes Programm, ja.
Schreibst du gerade ein neues Album oder schreibt ihr gerade ein neues Album?
Ich war jetzt nicht untätig, ich habe jetzt in der Zeit, seit dem Lockdown, habe ich drei Alben gemacht. Aber es sind Alben, die man so nicht erwartet hätte. Ich habe auf dem ersten Album meine absoluten Lieblingsmärchen von Hans Christian Andersen eingelesen. Auf dem zweiten, das ist das lustigste Purple Schulz Album aller Zeiten, das sind meine Lieblingsgedichte von Wilhelm Busch.
Ah, ja.
Und gerade eben habe ich eine Produktion abgeschlossen mit Kinderliedern für wirklich die Vorschul- und Grundschulkinder.
Ja.
Und zwar die traditionellen Lieder in einer reinen Klavierbearbeitung mit Gesang, mit einer wunderbaren Sängerin, die es ganz toll macht. Und das sind auch so 23 Songs oder sowas, die jetzt auch noch in diesem Jahr erscheinen. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich will auch sagen, warum ich das gemacht habe. Ganz einfach, weil mir in dieser aktuellen Situation partout keine von mir erwartbaren Purple Schulz Songs einfallen. Ja. Ich habe zwar viel Musik gemacht. Ja. Ich spiele mittlerweile Harpeggi. Das ist ein Instrument, da gibt es nur 7 Stück von in Deutschland. Also ein wirklich tolles Saiteninstrument. Meine hat 16 Saiten. Ich habe es mir bestellt, ohne sie in der Hand gehabt zu haben oder gespielt zu haben. Und das ist einfach so, das steht in keinem Geschäft. Ja. Und du kannst es dir nur angucken und es wird auf Bestellung gebaut. Und ich habe ein Video gesehen im Internet von Jacob Collier, der ein fantastischer Musiker ist. Und er hatte es gerade eine Woche und er spielte da drauf. Und ein Song von James Taylor. Ja. Und das hat mich sowas von umgehauen, weil es auch ein Instrument ist, das, wenn du das siehst, sowas hast du noch nie gesehen. Es wird auch gespielt auf eine Art und Weise, wie ich, das gibt's, habe ich noch nie vorher gesehen, ja. So ein Instrument. Und es hat mich so berührt und so gepackt, dieses Teil, dass ich mir gedacht habe, wenn der in einer Woche sich das Ding drauf schafft, ja. Wie viel Zeit habe ich noch bis zur nächsten Tour, habe ich überlegt? 6 Monate. Das schaffst du auch. Ja. Und das gibt es auch mit 24 Seiten, aber wie gesagt, ich bin 64, warum soll ich jetzt 24 Seiten lernen? Das lernt ja schön. 16 schaffe ich noch, bis ich umfalle. So. Und da habe ich mir das bestellt und es macht mir einen großen Spaß, damit auf die Bühne zu gehen. Es ist wie eine Gitarre, die du per Fingertapping von oben spielst. Und die 16 Seiten sind von links nach rechts in Ganztonschritten gestimmt. Und nach oben hast du die Bünde jeweils mit einem Halbton höher. Also es ergibt sich daraus eine komplett andere Spielweise, die nichts mit dem Klavier und auch nichts mit der Gitarre zu tun hat. Aber die ist so geil, weil du bist nach ein paar Stunden in einer ganz anderen Welt und entdeckst deine eigenen Songs völlig neu. Ja. Und mit dem Ding gehe ich jetzt auch auf die Bühne. Und das macht großen, großen Spaß. Also ich habe mir jetzt wird 64 einfach nochmal gedacht, jetzt machst du nochmal was Neues und das geht. Und wann das nächste Purple Schulz Album kommt, ja, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Wir überlegen tatsächlich wirklich noch, wie es jetzt weitergeht in der Musik und wie wir mit dem ganzen Thema umgehen. Machen wir noch ein Album, machen wir kein Album. Wenn wir jetzt noch nicht mal mehr Merch machen dürfen, bei den Konzerten, also es ist bei den Konzerten, beim letzten war es tatsächlich so, die Leute durften zwar in die Theke sich ein Bier holen, aber sie durften nicht an den Merchstand gehen. Ja. Also das ist, der Merchstand ist nicht zu unterschätzen. Das ist, der dient zur Querfinanzierung. Ja. Hilft mit in Locations zu spielen, wo man jetzt allein mit der Tür jetzt nicht auf seine Kosten kommt. Ja. Also da muss man schon ein bisschen auch kalkulieren als Künstler. Und ja, wir wissen es noch nicht genau, wie es aussieht. Also natürlich werde ich Musik machen, auf jeden Fall. Wann das Album kommt, weiß ich aber nicht. Ich werde jetzt bestimmt kein Album rausbringen, wenn ich nächstes Jahr nicht damit auf Tour gehen kann. Nein. Und wie das jetzt im Moment aussieht, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Und wenn es wieder nach Konzerten aussieht, die regulär besucht werden können, dann werden wir mit Sicherheit auch einen Merchstand dabei haben, wo dann ein neues Album liegen wird.
Konzerte, bei denen Autos verboten sind. Ja. Du kannst ja, vielleicht kommt ja dann auch das große Purple Schulz spielt seine Lieblings-Prog-Songs auf der Harpeggi-Album. Genesis und Yes auf der. Das ist, man sieht ja auch bei diesem Facebook-Video, das ich erwähnt habe, da spielst du ja auch einen Song auf der Harpeggi. Und das ist ein super jeckes Instrument. Das ist, sieht wirklich aus, als würdest du in die, also als würde man Akkorde greifen sozusagen. Also es ist so ganz schwer erklärbar, aber wirklich ein ganz besonderes Instrument. Auch hat auch so was Zittermäßiges irgendwie so ein bisschen. Und irgendwie
ja,
so
wobei
alles.
Du bei der Zither schlägst du die Saiten an, da zupfst du sie ja an mit deinen Zähnchen an deinen Fingern dran oder Nägeln. Und die Harpeggi spielst du mit den Fingerkuppen und spielst über die Saiten von oben. Du tippst sie von oben an. Und klingen tun immer nur die Saiten, die du anspielst. Die anderen Saiten sind stumm, weil der Tonabnehmer der reagiert also tatsächlich nur auf den gedrückten Saiten.
Naja, verstehe.
Also es ist völlig toll, man kann auch nicht so Schrammelsakkorde dann machen, wo andere Saiten mitklingen, die gar nicht mitklingen sollen, weil man hört wirklich immer nur die gespielten Saiten.
Mein lieber Pöppel, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Danke für die Einladung. Danke für den Käse.
Ja, sehr gerne.
Das Bier, den Kaffee.
Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe übrigens noch ganz kurz, das wollte ich noch am Ende schnell abhaken. Du hattest einen deiner ersten Fernsehauftritte als Bandmitglied einer Rod Stewart-Parodie in der Plattenküche.
Ja.
War das so ein Rod Stewart-Sketch dann, oder?
Ja, die Plattenküche war ja so eine
Sketch-
Musik-Comedy,
Chartshow.
Das ist übrigens ganz witzig, weil mich, das war, wie gesagt, das verbindet mich mit dem WDR, ne, wo ja. ich jetzt heute, da hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt. Ich habe im WDR damals das Konzert von Hermann van Veen gesehen, das mich auch sehr dazu gebracht hat, deutsche Texte zu schreiben.
Ja.
Ich habe im WDR zum ersten Mal ein Studio von ihnen gesehen.
Die D'accord-Geschichte, genau.
Also mich verbindet mit dem Haus sehr, sehr viel in der ganzen Geschichte. Und
da war dein erster Fernsehauftritt.
Da war auch mein erster Fernsehauftritt, ja. Und das war schon lustig, ja. Und das alles gibt's ja noch. Und die Kantine, in der ich damals gesessen habe, die gibt's heute noch. Die ist aber mittlerweile das Funkhauscafé, hat mit dem WDR nichts mehr zu tun.
Ja.
Und wenn ich da mal in Köln bin, dann sitze ich auch meistens in diesem Funkhauscafé und trinke meinen Espresso. Weil es gibt einen Stuhl, wenn ich auf dem sitze, dann sehe ich meinen Dom, den ich allerdings auch von zu Hause aus sehen kann. Deswegen habe ich mein Haus dahin gebaut, wo es steht, weil ich kann auf die Stadt gucken.
Ja, der Dom ist einfach ein wichtiger Fixpunkt, gerade wenn man in Köln geboren ist.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wenn du mal wieder auf Tour bist, wenn du ein neues Album machst, wenn das große Harpeggi-Cover-Album kommt, sag bitte unbedingt Bescheid und komm nochmal wieder, damit wir da noch ein bisschen weiter drüber quatschen können. Ich fand das eine ganz tolle Sendung hier mit dir und ich danke dir, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, damit wir beide uns endlich mal über all das unterhalten können. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne und liebe NBE-Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier zur Nils Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Ganz eigen und doch typisch und eben mit denselben Stücken was Neues gemacht und das gefiel mir sehr gut.
Kiss 21.
Willst du mich knutschen oder?
Ja, natürlich. Comic lesen ist was Romantisches.
Kiss 21.
Das war der Wahnsinn. Also wir saßen da alle und sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Das war echt der helle Wahnsinn.
Kiss 21.
Das ist jetzt ein nerdiges Ding und nerdig sein ist jetzt ja viel cooler.
Wow, voll gut.
Kissa 21 mit Uke und seinem Uke namens Nils.
Das bin ich.
Kissa 21, der Manga- und Comic-Podcast mit Nils Bokelberg und Uke Bosse. Überall, wo es Podcasts gibt.